Airway Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch.
Alles Neue macht der Dezember. Nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch, wenn ich nach wie vor hammel. Magenverdauungsgeräusche, die Speiseröhre hochkommen.
Johannes als überzeugter Alkoholiker nichts trinkt.
Wir gar nicht. Gerade. Ich knabber nur an Kakteen rum. Jetzt wieder schlachte ich so Kamel.
Wir trinken gerade kalte Muschi.
Wenn's klappt, ja, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, vielleicht noch ein paar.
Du im Kühlschrank.
Ja,
wollen wir heute einfach.
Ich hab jetzt so Bock auf.
Verpiss dich.
Naja, die Botschaft kam rüber, glaub ich. Alles neu.
Airway Gamescast, wir sind gerade für euch. So, wir begrüßen euch zur Osterausgabe des Airway Gamescast, die wir trotzdem schnöde die 183. Ausgabe nennen. Weil bei uns gibt es nur Dienst nach Vorschrift.
Ja. Und keine so dicke Eier haben wir nicht.
Nee, eben, so dicke Eier haben wir nicht.
Oster-Special uns leisten könnten.
Ich meine, für Flo ist jeden Tag Ostern, weil er sucht fast jeden Tag die Eier, aber...
Vielleicht ist es jetzt selben Witz nochmal.
Was heißt nochmal? Wir hatten ihn ja gar nicht aufgenommen.
Stimmt. Eben, und ich höre den auch zum ersten Mal.
Ja. Ja, nicht wahr?
Ja.
Was geht ab, Leute? Heute ist Donnerstag und jetzt warten 4 Tage Ostern. Was cool. Natürlich nicht für Leute wie Jan gilt, nee. Weil ich möchte nicht erleben, dass jetzt hier in den nächsten 4 Tagen noch krasse Announcements kommen und dann alle wieder sagen, oh, war ein Osterurlaub. Also, Jan, bei dir ist jetzt hier nichts mit Familie und so, ja?
Wieso,
so schnell geschwenkt. Ich weiß nicht, GDC läuft gerade, wa?
Ist gerade, ja.
Genau, ja.
Ist die schon vorbei heute?
Ich glaube auch.
Heute letzter Tag?
Die Party ist vorbei,
also ja. Also der Großteil an... krassen Zeug ist anscheinend abgefeiert worden.
Mhm. War auch einiges. Heißer Scheiß, man kann sich nicht beschweren.
Nö.
Und, aber das
genau das, was man erwartet hat,
ist ja, angetreten. Ja, aber noch ein bisschen mehr. Also, gerade in Sachen Battlefield, muss ich sagen, haben wir noch einiges zu bereden.
Ja, und einiges zu meckern.
Und einiges zu meckern, aber eben auch einiges, muss man sagen, man merkt halt bei Battlefield, wo die Reise hingeht, so in Sachen Events und ob es sich lohnt, dahin zu fahren, wenn EA wirklich, also normalerweise kennt man das ja so, man wird auf irgendein Event gekarrt, kann dann das Spiel angucken oder so und dann hat man ein Embargo und dazu kann man dann den Artikel schreiben oder irgendwas und hat dann so eine gewisse Exklusivität des Erlebten und das kannst du dir jetzt eigentlich ja voll vor die Tonne treten, weil ich wette, dass die meisten, die da irgendwo, es gab ja ein Event in Stockholm, aber oder auch die auf der GDC waren, auch nicht viel mehr gesehen haben, als jeder Area Games Leser, der diese 17 Minuten Gameplay gesehen hat. Und damit zeigt die Branche halt wirklich, dass die Zeiten, wo man eigentlich so Journalisten durch die Gegend fährt, zum Glück, muss man sagen, auch langsam vorbei sind, weil diese Gameplay-Videos kann man dann auch direkt dem Endkunden zeigen und braucht nicht mehr wieder irgendwelche Journalisten dazwischen, die dir vorfaseln. Also und dann bist du durch ein Haus gegangen und dann kommst du aus dem Haus raus und dann sind da so Scharfschützen und aber erst bist du in diesem Auto und dann musst du die Scheibe einschlagen und naja, das ist wohl die Vergangenheit. Aber wir sind in der Zukunft. Nein, in der Gegenwart. Und da hatten wir in der Woche jetzt, glaube ich, auch genug zu spielen. Fangen wir doch gleich mal mit dem, bringen wir die Kuh vom Eis.
Die Kuh vom Eis?
Ja, und da bist du gemeint, Flo.
Achso, ja. Ich bin die Kuh?
Genau. Jan ist das Eis und wir bringen dich jetzt rum.
Cold ist Eis, ja. Es geht um Bioshock, nehme ich an. Ne?
Ich dachte, du warst Sly 4.
Ja, Sly habe ich auch gespielt, das war cool. Nö, Bioshock ist cool. Mehr habe ich dazu
nicht zu sagen. Dir zufolge ist es ja ultra, extrem, brutalo, extrem, super, mega, cool, Atompilz.
Ich merke, du hast mein Fazit gelesen.
Ja, das war sehr kurz.
Für 10 von 10. Du hast die größtmögliche Empfehlung für das Ding ausgesprochen.
Ja. Eben, eine Wertung, die das Spiel auf dieselbe Stufe stellt wie Dead Space 2.
Oder XCOM.
Also eine Wertung, die wir nicht leichtfertig vergeben.
Tja, ist mir aber leicht gefallen, die Wertung zu vergeben.
Das ist interessant.
Das ist interessant. Ja? Da will ich mehr dazu wissen. Ja,
Also erstmal bist du ja da die absolute Mainstream-Hure und schwimmst da quasi nur in dem seichten Fahrwasser deiner Kollegen, die alle
so
gleiche Wertung geben.
Wie du.
Ja, genau. Die Eurogamer, glaube ich, auch 10 von 10. Dann noch hier IGN mit so einer komischen 94 oder so.
Polygon, glaube ich, auch die 10 gezückt oder so.
Dann 7, 8, 3, 4.
3, 4, ja.
Und ich, um das letzte Quäntchen Glaubwürdigkeit und Sympathie unserer Leser zu verspielen, bin nicht nach so deiner gegangen. Zeitrechnung ungefähr jetzt so bei 3/4 des Spiels oder kurz vorm Ende.
3/4
ungefähr. Und wie gesagt, gegen meine Natur und so, gar nichts zur Story oder ähnliches. aber für mich ist es eine 8 von 10. Und vielleicht kann das Ende, so wie Flo das immer behauptet, das Ende dieser totale Mindfuck mich noch umstimmen. Aber ich habe Probleme, die wirklich schon ziemlich schwerwiegend sind und ich nicht ganz verstehen kann, wie das bei allen anderen auf diesem Planeten ausgeblendet werden kann. Ich fühle mich da so ein bisschen in der Skyfall-Situation, ja? Skyfall. In der Skyfall-Version, wo auch die ganze Welt den Film feiert und wie gesagt, Bioshock Infinite ist ein cooles Spiel, ein cooles Szenario, cooles Setting, aber ich habe damit so meine Probleme.
Was denn?
Und diese Probleme möchte ich jetzt mal kurz erläutern.
Ja, das wäre ganz nett.
Erstens, wie gesagt, keine Angst, man muss jetzt nicht panisch auf Pause drücken oder den Podcast abbrechen. Die Spoiler-Supersau-Vogt wird hier wirklich absolut spoilerfrei seine Bedenken vortragen.
Ich erzähle euch das Ende.
Genau. Man kann sich darauf verlassen. Das haben wir ja auch mit unserem Vorspiel bewiesen, dass wir das durchaus können, ohne irgendwie groß was zu spoilern. Nee, ich bin ja ein großer Fan von Ken Levine und auch von den Vorgängerspielen und muss ja sagen, ich gehöre zu denen, die System Shock 1 und 2 nicht irgendwie nachholen mussten, sondern die es gespielt haben, als es rauskam. Tja. Also auch System Shock 1. Was so 95, Gnade, 96 rauskam. Die Gnade der frühen Geburt, genau. Und ich muss so ein bisschen sagen, mir... ist das eine Rückkoppelung oder ist es draußen?
Ich glaube, das ist draußen.
Okay.
Also wir haben hier ein komisches Klingelgeräusch auf den Ohren.
Ja.
Wie Flötenspieler.
Ja, sehr irritierend. Es gibt so eine Blaupause. So eine Bioshock-Blaupause. Oder so eine System-Shock-Blaupause. Und die wird mir ein bisschen zu oft 1:1 wiederholt.
Echt?
Und... ich möchte mal ganz kurz ausholen. Bei System Shock 1 ist es so ein bisschen so wie bei Stirb langsam. Die Grundidee ist einfach, du bist ein Hacker auf einer Weltraumstation auf der Citadel und du musst da wieder runter und da gibt es eine KI Shodan und diese KI ist durchgeknallt und ansonsten gibt es auf diesem Schiff eigentlich nur noch irgendwelche mutierten Zombies oder Affen oder irgendwelche Super-Ninjas, die eigentlich auch mutiert sind, aber egal, es gibt jedenfalls keine echten, richtigen Menschen oder Freunde oder ähnliches.
Und alles will ich einfach nur töten.
Alles will ich einfach nur töten, genau. aber wir checken mal kurz, wir haben eine beschränkte klaustrophobische Umgebung und wir haben sozusagen keine Nicht-Spieler-Charaktere, sondern nur Gegner, aber die aber relativ auch ein bisschen so behutsam eingesetzt. Wir haben Audiolog-Bücher und wir haben so eine, ja...
Ist dieser, wie heißt das, Singvogel da, dieser
Songbird. Das Gegenstück zur KI? Nö, also gar nicht mal, aber du hast halt diese beschränkte Umgebung erstmal.
Okay.
Weltraum, weil da kannst du schlecht ein Fenster aufmachen, weil sonst zieht's nicht nur, sondern du wirst gleich mit rausgezogen. Mhm. Und du hast halt eine Umgebung, die dir gegenüber feindlich gesinnt ist. Du kriegst die ganze Story quasi vor allem durch Audiologbücher mit. So, dann kam System Shock 2, hat das Ganze noch so ein bisschen aufgeplustert, indem du nicht nur auf einer Station warst, sondern so auf zwei Raumschiffen da, auf der Rickenbacker und auf dem anderen, wo man so hin und her pendeln konnte später. Aber im Grunde gab es dann wieder eine KI, die hieß dann Xerx und nicht Shodan und dann musstest du sogar Shodan noch so ein bisschen mit reinnehmen ins Spiel, denn wie hat dir denn geholfen? So dein alter Feind wurde plötzlich dein neuer Verbündeter, aber ansonsten wieder klaustrophobisch, wieder eine Station, also wieder Raumschiffe, wieder gab es da so gut wie keine Menschen, also du hast am Anfang gedacht, das wären Menschen, aber waren dann doch nicht und du bist halt rübergelaufen und hast halt vor allem dich mit dem Überleben beschäftigt, sprich so deine Ausrüstung und ähnliches. System Shock 1 und 2 hatten schon beide drin so eine genannten, die hießen dann nicht Vita Chambers, aber die hatten dieselbe Funktion. Das waren so eine DNA-Bänke in den Krankenhausstationen. Wenn du gestorben bist in dem Spiel, dann bist du wieder zusammengebaut worden in so einer Art Star Trek-Beamer anhand deiner DNA, hast dann ein bisschen Geld und sowas verloren, warst dann aber wieder im Spiel drin und konntest dann wieder zurücklaufen zu der Stelle, wo du umgebracht worden bist und deinen Kampf da fortsetzen oder so. Dazu musstest du allerdings in System Shock 1 und 2 meistens immer noch diese Dinger erst aktivieren. Also das heißt, meistens in dem Level erstmal rumgesucht und gerannt, wo diese blöden Medical Base sind, um dich da einzutragen mit deinem DNA-Muster, damit du erstmal diesen Save-Punkt hattest. Sonst musstest du halt einfach mit der Ladefunktion neu starten, wenn er gestorben ist. So, also wir haben wieder dieses Klaustrophobische, wir haben wieder Medbücher und wir haben halt dieses eigentlich ganz coole Feature mit diesen DNA-Wiederherstellungsdingern. So, dann kam eine Weile erstmal gar nichts, dann war die Firma ja auch weg, dann hier Looking Glass und Candy Vane hat sich dann selber selbstständig gemacht. So, und dann kam Bioshock, was ja schon vom Namen her ganz sehr klar auf System Shock gewiesen hat. Und damals, da wiederhole ich mich nur, schon bei Bioshock habe ich gesagt, das ist mir alles ein bisschen sehr wie System Shock. Wir haben bloß keine Weltraumstation, sondern wir haben eine Unterwasserstation, was aber dieselbe klaustrophobische Stimmung macht, weil genau wie in der Weltraumstation empfiehlt es sich auch bei Bioshock nicht, das Fenster zu öffnen, weil du halt von Wasser umgeben bist. Aber scheiß drauf, das Setting war extrem frisch und unverbraucht, was man von den Weltraumstationen nicht unbedingt sagen konnte. Und es hatte aber wieder alles übernommen. Es hatte halt eben, genau, bei den alten System Shock, das Kampfsystem basierte ja auch zum einen auf Waffen und zum anderen auf Psi-Kräften, was dann eben später die Plasmide wurden. Aber wurde so wieder, nach der Blaupause System Shock wurde wieder alles übernommen. Jetzt hast du halt die Vita Chambers, du hast Plasmide, du hast Waffen, du konntest die Waffen aufrüsten, du bist in so einer klaustrophobischen Umgebung und die ganze Story von Bioshock entwickelte sich eigentlich anhand wieder der Audiolog-Bücher, die du gefunden hast. Dann gab es am Ende bei Bioshock noch so einen relativ netten Twist, den es bei System Shock 2 in dem Sinne auch gab, weil, wie gesagt, wer da Shodan ist und Xerxes und so, das erfährst du erst ein bisschen später. Und dann kam Bioshock 2, aber Bioshock 2 ist, wie wir ja alle wissen, vom anderen Entwickler, von 2K Marine oder so. Da war jetzt Ken Levine und sein Team weniger dran beschäftigt. Aber die haben meiner Meinung nach eine grundsolide Fortsetzung gemacht, die sehr viel Spaß gemacht hat, die einen wieder nach Rapture geführt hat und dann auch so ein paar Aspekte beleuchtet hat, die man in dem Bioshock 1 nicht drin hatte. So, und dann jetzt kommt Bioshock Infinite, immerhin 5-6 Jahre später. Und ich finde, jetzt wird wieder diese Bioshock-Blaupause genommen, aber zum ersten Mal passt sie nicht in die Spielwelt und macht da keinen Sinn.
Wieso?
Erstmal diese Spielwelt, Columbia, eine Stadt
über den Wolken. So, also, es sah ja alles sehr luftig und sehr weit und so offen aus. Also, klaustrophobische Stimmung, ich weiß nicht, ob sie das da...
Gibt's nicht.
Okay.
Gibt's nicht. Natürlich kann man auch sagen, okay, das Problem ist dasselbe, wenn man da über die Brüstung springt, fällt man halt runter. Ja. Was auch doof ist. Aber das Ganze, finde ich, wirkt immer sehr stark wie so ein gezwungenes Setpiece. Also, es sieht alles sehr geil aus. Aber es ist ein bisschen so, als hätten sie den Art-Designern gesagt, so, macht, was ihr wollt. Tobt euch da aus. Ob das jetzt einen Sinn ergibt, sei mal dahingestellt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass der Johannes zum Beispiel bei Bioshock damit Probleme hatte, ich glaube, das war vor allem Bioshock 2, wenn so eine Sachen drin waren wie diese Straßenbahnen in Rapture. Weil man genau wusste, wenn man die sieht, dann läuft man 2 Meter und dann ist die Endhaltestelle. Also das waren so, also ich meine jetzt die Straßenbahn, nicht die Gondel, mit denen man später längere Strecken, sondern die Straßenbahn. Und das hat ihn schon damals gestört, weil er gesagt hat, das macht ja keinen Sinn. Warum bauen die hier Straßenbahnen auf, die 10 Meter fahren?
Ja gut, sowas hast du in den Spielen hier öfter, wo du dich fragst, wie kommt dieses Gerät oder wer hat das hier abgestellt?
Und welchen Sinn erfüllt das?
Ja, Generator völlig hier alleine in der Höhle, es gibt keinen normalen Weg, da hinzukommen. Warum ist er hier?
Also, ja.
Wie kam er hier hin?
Oder besonders gut fand ich halt immer in Spielen, so, ich glaube, das war älter Assassin's Creed oder so, wo du durch so Höhlensysteme gehüpft bist und dann war das ganz kompliziert, oder weißt du, wie bei Tomb Raider, da musstest du Schalter umlegen und sonst war so ein ganz kompliziert springen und dann, wenn du dann oben warst, war da schon so ein Bergarbeiter, der da gearbeitet hat.
Oder sowas.
Wie kommst du denn morgens zur Arbeit? Ja? Also, ich musste jetzt hier recht kompliziert ein paar Schalter umlegen und du scheinst hier einfach so, gibt's hier noch einen anderen Weg, ja, kommt dir ein Taxi vorbei. Und, naja, Columbia ist auf alle Fälle vom Art-Design her sehr super, aber ich muss sagen, ich hatte so bei Bioshock hatte ich irgendwie nie das Gefühl, das ist eine unglaubwürdige Welt, weil irgendwie, also für mich, klar, natürlich, die Gesetze der Physik, Wasserdruck und sonst was machen da viele Sachen unmöglich, die da wirklich bei Bioshock, aber so tief habe ich nicht drüber nachgedacht. Für mich war Bioshock immer eine coole und glaubwürdige Welt. Das fehlt mir bei Columbia schon mal so ein bisschen, weil einfach dieses ganze System mit Häusern, die anscheinend durch Heliumballons und sowas durch die Gegend schweben können und sich dann andocken und sonst was, das wirkt für mich nicht glaubhaft. Und dann gibt es da oben noch, weißt du, diese exorbitanten Wassermengen, da gibt es immer
das
immer
Wasser ist wirklich was,
Strände,
wo ich dir zustimmen muss.
Strände und so, Ähnliches. Das macht halt alles keinen Sinn.
Naja.
Dann haben wir nochmal wir haben wieder die Audiolog-Bücher, wie immer auch drin, okay, sei geschenkt, ist cool, erfüllen ja denselben Zweck. Dann haben wir auch die Vita-Chamber-Funktion wieder. Bist du, die macht halt jetzt in dem Sinne keinen Sinn.
Doch, tut sie.
Vielleicht wird mir das später noch erklärt. Okay.
Tut sie.
Okay, aber bis jetzt macht sie für mich keinen Sinn. Und wir werden sehen, ob mich das befriedigt.
Ja, wahrscheinlich, ich nehme jetzt schon an, wie du vorher gemeint hast, ich habe deine Erwartungen jetzt zu hoch geschraubt. Es wird nicht ein Ende sein, das dein Leben extrem bereichert, aber es wird dir vieles beantworten und auf jeden Fall wird es dir im Kopf bleiben und es ist einfach sehr, sehr gut.
Was mir am Bioshock und System Shock immer Spaß gemacht hat, war dieses Klaustrophobische. Dieses, ich bin alleine irgendwo und muss ums Überleben kämpfen. Bei Bioshock Infinite ist das irgendwie so, du bist erstmal natürlich nach 2 Spielstunden oder so schon mal nicht mehr alleine, weil dann halt fast immer Elisabeth mit dir rumrennt. Aber auch in dieser Spielwelt bist du halt so ziemlich nicht alleine, weil es gibt immer wieder Abschnitte, wo du so ganz viele Zivilisten um dich rumrennen. Und du hast ja, Columbia ist ja auch keine Stadt im Verfall. So vom Anfang an. Sondern Columbia ist eigentlich, die scheint da seit 20 Jahren am Himmel zu schweben, die Stadt, und da scheint alle ganz gut zu laufen. Na, nicht ganz alles, aber da gibt es halt auch wieder so Probleme. Aber okay, das ist halt sowas, ich habe nicht mehr so dieses stirb langsam ich gegen alle Gefühl, sondern ich habe eher so das Gefühl, ich bin jetzt hier so auf dieser Wolkenstadt und da haben aber viele Leute anscheinend dann später auch Probleme mit mir und ich muss mich da auch ziemlich viel rumballern. Aber dieses ganze klaustrophobische Element verschwindet halt so ein bisschen. Was aber dazu kommt, ist eben plötzlich, dass ich trotzdem andauernd fast kämpfen muss. Und das war halt in den Bioshocks und System Shocks immer viel, viel seltener eingesetzt. Bei
Das
System
stimmt.
Shock waren es einzelne Gegner. Da hattest du nie mehr als 2 Gegner. Das waren vielleicht auch die Limitierungen des Systems, aber das war dann halt so. Bei Bioshock, da gab es die Splicer und dann später wurde mit sehr viel Brimborium dann eben der Big Daddy so als großer Gegner eingeführt, der auch mal ein bisschen was einstecken konnte. Hier kämpfe ich fast andauernd gegen 5 bis 10, 15
Das
Soldaten.
stimmt.
Aus
Es
allen
ist
Ecken kommen
viel
die. Ja.
actionreicher und vor allem dieses, was mir immer im Bioshock immer gefallen hat, war dieses taktische.
Ja.
Vor allem, wenn Big Daddy eben kam und ich dann da stand, der tut einem ja nichts und dann konnte man sich so eine Taktik
Ja.
überlegen, ob man ihn überhaupt angreift oder ob man ihn so lässt. Und man konnte sich das immer zurechtlegen, aber auch andere Räume konnte man so Geschütze noch hacken, bevor
Genau.
man weiß, jetzt kommt die erste Welle.
Ja.
Das fällt komplett weg, das stimmt schon. Also es ist wirklich actionreicher, als man das kennt.
Genau, und die Action ist halt teilweise auch wirklich sehr, ich will nicht sagen konfus oder so, aber ich fühle mich immer so also als gehetzter, ja. Dadurch, dass ich ja auch nicht sterben kann so richtig, mache ich mir jetzt auch keine große Platte wegen meiner Taktik. Ich renne einfach rum und knall alles ab, aber so mit den Skyhooks oder so, das habe ich eher selten gemacht. Also nur, wenn ich es
Echt?
musste. Also das ist ja auch
Auf was
sowas
spielst du denn? Fangen wir mal so an.
auf normal.
Okay, normal ist noch ziemlich einfach, muss
Ja,
man aber
ja,
sagen.
ja.
Also es ist wirklich ein sehr leichtes Spiel.
Ja.
Wenn man es auf normal spielt, schwer ist dann schon fordernder.
Hast du
Und dann
diesen
gibt es den
1900?
99er habe ich gestern angefangen, ja.
Ja, okay.
Und der ist schon,
Ich bin ja gespannt. Ich
ja,
habe mich ja noch
hart.
nicht mehr entschieden, für welche Plattform ich es haben will,
Ja.
weil ich auch genau weiß, ich komme einfach zumindest diese Woche und auch über Ostern nicht dazu, das zu spielen.
Ich will es mir für den Rechner holen, wenn du das kannst.
Ja, wenn der Rechner gut genug ist, dann ist er ziemlich
Ja.
zickig auf dem
Also, ich
Rechner.
habe gestern bei deinen Kollegen von der GameStar geguckt, die haben mir eher einen Technikcheck veröffentlicht.
Ja.
Und ja, ich kann die Ultra-Einstellungen wählen mit dem Ding.
Ja, gut,
Weil
also
der,
bei.
also für Ultra, also was sie da halt sagen, reicht, ich habe eine 666er Ti und halt Core i5 und 8 GB RAM und dann
Ja.
soll das super
Okay,
flutschig in
ja.
Full HD laufen. Also, ich
So
denke mal,
ähnlich
ich
ist ja
werde
mein Rechner
würde ich
ja auch.
wirklich zum Rechnen. Also,
Ja.
auf der Xbox sieht man schon noch so flimmern und ja,
Ja.
es sieht gut aus, also wirklich gut,
Es
aber
sieht auf der
man merkt die
Es sieht
Grenzen
auf
von
der
der
Xbox so
Konsole.
aus, als hättest du immer auf einer Kameralinse Vaseline drauf. Also es sieht immer alles so ein bisschen, finde ich, so, weißt du, alles überstrahlt so ein bisschen.
Ja, das überstrahlt er auf
Alles
jeden
ist so ein
Fall.
bisschen extrem hell und auf dem PC wirkt das Ganze alles ein bisschen schärfer und
Okay.
kontrastreicher.
Naja, gut,
Also.
ist ja irgendwo mal zu erwarten, aber wie gesagt,
Plus du kannst halt wie immer besser zielen.
ich werde vor nächsten Wochen wahrscheinlich nicht dazu kommen und ich will mir das auch, also, weil es ja doch wirklich sehr gut sein soll, auch ob jetzt 8 oder 8 von 10 oder 10 von 10.
Ja, ich habe das Ende noch nicht.
Ich bin sehr gespannt drauf, aber ich schaff's vorher einfach nicht.
Ich finde,
Sollte man
also
sich auch Zeit für nehmen.
ich finde, wenn man jetzt, ja, das stimmt auch vielleicht. Also momentan rasche ich da so ein bisschen durch,
Das
weil ich unbedingt
war,
das Ende
ja,
sehen
was
will.
ist, also du hast du hast mal so schön gesagt,
Paralyse durch
Paralyse durch
Analyse.
Analyse. Und dass du halt so viel das analysierst und so versuchst, dahinter zu blicken, dass du dir eventuell manches selbst
selbst dadurch kaputt machst.
Na, ich finde, Ken
Levine. Nicht. Also, ja, gut, du sagst es nicht, aber Alex.
Aber ich finde, Ken Levine ist so ein bisschen so, also, weil der verfällt jetzt, also für ihn ist Bioshock irgendwie kein Franchise mehr, sondern für ihn scheint Bioshock so eine Art Genre zu sein. Ja. Also, so was, also, es gibt Moment, so ein. Es gibt so ein
das 10... sagte Randy Pitchford auch mal über Borderlands.
Ja, aber. Das halt auf Biegen und Brechen alles rausgekommen. Das Witzige ist ja, wir haben schon immer bei Bioshock gesagt, so, das Spiel ist ganz geil, aber das Kampfsystem ist eigentlich scheiße für ein Actionspiel. Und das haben sie dann mal Bioshock 2 erst recht gesagt, wo man dann so oft mit den Little Sisters und so kämpfen musste, weil man auch gesagt hat, ja, ich will eigentlich in Bioshock nicht so viel Action haben, weil also, dafür ist die Engine nicht gemacht und das Kampfsystem.
Ich kann verstehen, wenn das viele stört, diese ganzen Kämpfe, weil es sind echt sau viele. Ja. Das muss man
und schon sagen. Und meiner Meinung nach zu viele. Und vor allem, ich habe wieder diese Klischeekämpfe. Ich habe wieder, also mir werden Sachen viel zu viel wiederholt. Also erstmal wird auf Biegen und Brechen wieder der ganze politische Kontext eingebaut. Moment. Also es werden erstmal, wie gesagt, es wird erstmal wieder das Thema Rassismus wird behandelt. Okay, das ist ehrenwert, aber halt auch auf so eine sehr plumpe und.
Nö!
Wieso? Dass Rassismus doof ist, das muss mir jetzt kein Spiel heute mehr im
ja, Jahr 2013 erklären. Ja, aber das auch nie.
Naja, ein bisschen schon.
Ja, aber ja ein bisschen ist, schon. Es macht das schon. Das zum ist Thema. Einfach. Also, ich finde das so souverän eingebaut, wie es noch kein Spiel gemacht hat, diese ganzen politischen Sachen.
Ist
also,
das vielleicht nicht auch so schwer?
Ja, aber.
So politisch waren Spiele ja bisher noch. Nie.
Naja, Moment. Also ich finde zum Beispiel Metal Gear Solid, die Reihe, die ist ziemlich politisch.
Ja,
ne, aber auf eine recht clevere Art. Und zwar auf eine cleverere Art als viele andere Spiele.
Weil okay, da muss ich dir recht geben, aber ich finde auf keinen Fall, dass das plump eingebaut ist. Ich finde, es ist wirklich, es passt zu der Welt, es taucht unter und es kommt niemals so, dass dir jemand sagt, okay, Rassismus ist scheiße, und deswegen musst du das und das machen, sondern.
Also kommst du selbst zu dem Schluss, ohne dass das Spiel dir das explizit sagt.
Also ich hoffe, du hast diesen Erkenntnisvorsprung also, schon, bevor du das Spiel anfängst.
Also. Und das Spiel.
Was auch die anderen Sachen so, die Vergangenheit, die Pinkerton-Geschichte, die Geschichte mit Indianern und ähnliches oder die Vorgeschichte von dem Booker, von dem Booker DeWitt und so. Ja, das ist halt, das ist so, weißt du, das gehört bei Bioshock immer dazu, genauso wie so eine Sachen wie Kapitalismuskritik und sowas. Ja. Das ist das Hauptthema von Bioshock 1 so halbwegs. Bei Bioshock 1 geht es halt eben auch wieder darum, dass es auf Bioshock wieder, es gibt diesen Andrew Ryan, also das Bioshock 1 ist ja vor allem so Systemkritik. Andrew Ryan sagt halt so, ich will nicht in Amerika, da muss ich Steuern zahlen, ich will aber auch nicht zu den Kommunisten, weil die enteignen mich da. Also ich will hier irgendwo so ein Turbo-Kapitalismus-Land haben. Ich will, wo jeder alles machen kann, damit Geld verdienen kann, aber wer halt nichts kann und so, der darf den anderen nicht auf der Tasche liegen, der muss da halt raus. Aber ich will hier für Künstler und für alle anderen mächtig so ein Utopia erschaffen. Das ist so dieses Modell von Bioshock.
Aber du kannst mir doch nicht sagen, dass das plump dargestellt wird.
Nee, aber mir geht's langsam so, also mir geht's langsam so ein bisschen auf den Zünder, so mir wieder die neue Ken Levine Wirtschaftstheorie zu erfahren. Und da ist halt wieder so dieser Fisk oder so, Fisk, der ist da wieder der Turbokapitalist, der Ausbeuter. Und da werden wieder so ganz lustig so Themen angeschnitten, halt wie man halt so auch am Anfang des 20. Jahrhunderts eben die Arbeiter ausgebeutet hat. Ist ja alles ganz klar und so. Und ich finde auch gut, dass Spiele sich dem annehmen, aber es muss doch nicht immer Bioshock sein, dass immer dieses, weißt du, immer diese politische Überfrachtung hat. Das finde ich halt, wenn man schon so damit rechnet im Vorfeld, dass man genau das serviert bekommt, dann fand ich das halt ein bisschen so. Ich wusste auch zum Beispiel, es gibt, ohne große Spoiler, aber es gibt wieder diese eine Szene, und das ist jetzt kein Story-Spoiler, aber es gibt wieder diesen einen Kampf, wo man wieder in so einem Art Theater ist und wo dann wieder eine Stimme kommt und sagt so, ja, wir haben einen neuen Bewerber und so, und jetzt musst du aber erst gegen drei andere kämpfen. Und das ist halt genauso ähnlich, wie es im Bioshock auch diesen einen Fotografen gab, der auch so ein ähnliches Setting hatte, wo man da Fotografien machen sollte. Also immer so diese Showbühneneffekte und so, die heben sich da jetzt.
Gott, das ist eine Szene.
Und jetzt, in der aber gut, dass wir dabei sind. Was mich auch ganz doll daran stört ist, und das ist aus der Historie gegeben. Die meisten hören sowieso schon nicht mehr zu, weil sie denken, der Vogt quatscht jetzt mir hier eine halbe Stunde Bioshock mal.
Nö, aber, das sind alles Kritikpunkte, die man wirklich haben kann, aber ich finde, du postest ein bisschen zu sehr drauf.
Nee, ich sage ja noch nicht, dass es eine 2 von 10 ist oder so. Leute, yeah. Kauft euch Alien Colonial Marines, das hat all diese Probleme so in etwa, nicht. Ja. Nee, aber jetzt ist noch ein Problem. Und meine Hauptkritik ist halt, dass man zu sehr die Blaupause nimmt, eben der alten Spiele und sie auf ein neues Spiel in einem anderen Setting transferiert, wo das nicht unbedingt passt. Und ein gutes Beispiel dafür ist halt, wie ich schon am Anfang etabliert hatte, dass bei Bioshock und bei System Shock man halt alleine gegen so eine feindliche Umgebung ist. Und jetzt ist man das ja so eigentlich nicht, weil ja da auch Zivilisten rumlaufen und ähnlichen. Aber trotzdem finde ich bei Bioshock, und vielleicht wird das auch ein bisschen am Ende durch die Story wieder aufgelöst, aber ich finde, sie verhalten sich immer alle so komisch. Und bei System Shock 1 und bei System Shock 2 und bei Bioshock war das ein bisschen aus der Geschichte herausgegeben. Bei System Shock verwandeln sich die Leute alle in Zombies. Und die anderen an Bord haben halt so wieder diese typischen Weltraumtraumata, mhm, die man so haben kann. So wieder mit sich in den Kopf schießen und ähnliches. Bei Bioshock, da splicen die sich alle so, dass sie halt so alle, genau, so ein bisschen mutieren und alle auch nicht mehr so schön im Spiegel aussehen und da vermute ich auch psychisch dann so ein paar Schäden bei wegtragen. Und
was meinst du mit komisch verhalten jetzt in Infinite?
Naja, bei Infinite meine ich zum Beispiel den Ex-Soldatenkollegen, den du hast, ja, der eigentlich so dein Freund sein müsste, weil ihr zusammen ja beim Wounded Knee oder so Indianer, ja, abgeschlachtet habt, der sich aber wieder wie so ein komischer typischer Bioshock-Charakter enthält, wieder völlig weltfremd, dir immer was vorerzählt und erzählt, dass er dir jetzt deine Soldaten auf den Kopf hält, damit du die umbringst, damit sie einen Soldatentod bekommen. Also weißt du, jeder Mensch will dich eigentlich töten.
Und es ist schwierig, wenn du nicht Argumente zu bringen, ohne gleich zu spoilern.
Okay, ja, nee, wenn du sagst, das wird noch erklärt und so, aber...
Erklärt ist vielleicht zu weit gegriffen, aber man kann es verstehen, wieso es so ist. Also, dir wird nicht gesagt, das ist so und so, aber oh Mann, es ist wirklich schwierig ohne Spoiler.
Es ist schön zu sehen, wie du gerade auf diesem Sessel da so verzweifelst.
Ja, ja, weil ich kann Alex' Kritikpunkte kann ich wirklich, also ich kann es nachvollziehen. Ja? Ach so. Ich kann es nachvollziehen, aber man kann eben auch dagegen sprechen, aber dazu müsste man spoilern.
Okay.
Und wird es gerade schwierig.
Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, wie gesagt, weil ich will es ja auch noch durchspielen und wir werden vielleicht auch noch einen Spoilercast zu dem Ende dann machen, dann vielleicht aber erst nächste Woche, wenn wir es um viel durchgespielt haben, oder in zwei Wochen, dann hat Jan vielleicht auch noch durchgespielt.
Ja, bitte.
Dann können wir das mal analysieren und sagen, was wir dazu sehen. Aber eine Sache, was mir jetzt eben noch aufgefallen ist, auch so im Gespräch, ist halt wirklich, wie viel fehlt, was es in ersten Trailern und sowas eigentlich das zu sehen gab. Das ist sehr seltsam, wenn man schon das Gefühl hat, da wurde teilweise ein anderes Spiel gezeigt. Moment, pass auf. Es gab eine der ersten Präsentationen von Bioshock Infinite war, wie man mit Elisabeth in so einem Laden drin war, mhm, und sie so die ganzen Sachen, die da in dem Laden drin sind, fast alle ausprobiert, den, ja, Hut, genau, aufsetzt, dazu in Kommentare, ja, hat, wo man also denkt, so saui waui, also da, mhm, haben sie aber viel geskriptet mit der Alten. Mhm. Was im Spiel wirklich total selten so ist.
Es kommt wirklich selten, das stimmt, ja, schon. Es gibt viel Szenen, die, also eigentlich alles, was man vorher abgesehen hat, ist nicht drin.
Ja.
Das kann man eigentlich sagen.
Auch das mit den Skyhooks, das ist, man hat so den Eindruck, man würde sich über diese riesige Welt mit den
Die Skyhooks sind wirklich auf die Areale beschränkt.
Genau, und zwar also immer wie eine Achterbahn, immer so Kreise,
genau,
meistens.
Genau, immer im Kreis, ja, genau.
Es gibt am Anfang...
Die Areale sind nicht, ja, so groß, wie man es gesehen hat in den Demos zuvor. Und eben auch viele Spielszenen. Zum Beispiel gab es eine Szene zuvor, wo Elisabeth so ein Pferd wiederbelebt hat.
Ich wollte gerade sagen, ja, wollte ich gerade fragen, das kenne ich auch noch aus dem Trailer. Also,
und das ist komplett weg, genau. So eine Szene, die eigentlich richtig geil war.
Ja, die ging aber richtig auch als Mark. Also
ja, genau, aber die ist halt nicht drin.
Du holst auch immer bei Lassie, wa?
Nein, Lassie ist auch traurig.
ja, ja, aber jetzt das fehlt halt. Genau. Wo ist denn das alles?
Aber ich wollte es dem Spiel nicht vorenthalten. Vorwerfen.
Die haben uns das vorenthalten.
Die haben uns das vorenthalten, genau. Weil es mich nicht gestört hat. Ich hatte erst im Nachhinein habe ich so drüber nachgedacht, dass das ja alles gefehlt hat. Aber während, ja, dem Spiel hatte ich nie das Gefühl, dass da irgendwas fehlt. Also man hat gemerkt, dass die Areale mit den Skylines, dass die kleiner sind. Nicht so groß, wie man es gedacht hat. Aber es stört nicht, finde ich.
Das stört mich auch gar nicht. Also ich finde auch, wie gesagt, die Skylines, die fand ich jetzt auch nicht so geil. Also ich fand
allerdings schon wieder ziemlich geil.
Altersgemäß habe ich auch Schwierigkeiten, so viele Sachen gleichzeitig zu machen. Also so ein, ja, Ding und dann dabei zu schießen. Deswegen war ich meistens eher so auf dem Boden. Aber wie gesagt, uns fallen jetzt schon 3-4 längere Gameplay-Abschnitte ein, die gar nicht in dem Spiel drin sind, ja.
Das ist ja schon gut, aber
erstaunlich, ne? Nur mal so als, das ist ja keine Kritik.
Es ist
ja
erstaunlich, aber es ist nichts, was jetzt die Wertung für mich.
Nein, überhaupt nicht. Aber es ist schon seltsam.
Ja, ich gebe dir ja recht, es ist komisch und im Nachhinein hätte ich es auch gern gesehen, dass es zum Beispiel mit diesem Pferd, dass es da mehr so Szenen gibt mit diesen Rissen nennen sich ja. Die, die Elisabeth da ja. machen kann, dass es da mehr gibt, als jetzt im Spiel letztendlich drin ist. Mhm. Aber so wirklich fehlen tut das nicht. Also wenn man das Spiel jetzt an sich nimmt, dann passt das schon. Dann gehört das da nicht rein sozusagen.
Ja.
Also man hat das Gefühl, sie haben es im Nachhinein abgeändert. Auch die Risse, wie sie aussehen und ein bisschen auch, wie sie funktionieren, wurde auch abgeändert. Und
ja,
passt schon.
Da bin ich mal gespannt, wie das... Ich meine, es wird so viel in der Gerüchteküche so irgendwie über die Entwicklungskosten und wie lange das gedauert hat und so. Und finde halt auch gerade wieder diese Beispiele anhand der gezeigten Sachen, dass das Spiel irgendwie vielleicht wieder in der Grundkonzeption wieder doch ambitionierter war als dann am Ende. Und das finde ich, ist so langsam so ein bisschen so dieses, also der Ken Levine, finde ich, der stolpert da langsam auch so ein bisschen so in die Peter Molyneux-Phase. So irgendwie auch erstmal so ein bisschen, Moment. Nein, nicht so schlimm wie der Peter Molyneux. Oh,
also das ist
wobei man sagen muss, Fable 3 und so, das hat schon sehr viel Ähnlichkeiten. Also auch wieder vom Art-Design. Nein, Fable 3 hat wieder genau dieselben, also erstmal das Art-Design sieht es ja ähnlich. Und bei Fable 3 gibt es auch wieder so diese Konsumkritik, da gibt es auch wieder so eine Art irischen Firmenchef, der die Kinder ausbeutet und ähnliches. Und die ganzen Plakate und sowas, das ist ja Spaß zur Seite. Aber guck mal, Ken Levine stellt sich bei Sony vor einem Jahr auf die Bühne bei PlayStation Vita und sagt, wir arbeiten hier an so einem Bioshock für die Vita. Ja. Und was er damit eigentlich meinte,
wir machen einen Film.
Was er damit eigentlich meinte, war, wenn irgendjemand von Sony uns ganz viel Geld gibt, machen dann wir den Scheiß wir vielleicht. Das machen, ja, aber das ist halt so nicht die feine Art. Und diese ganzen Videopräsentationen, so auch mit Elisabeth und so, wie toll interaktiv die ist und wie die alle redet und die neue Generation einer Begleiterin, gerade so im Vergleich, also ich finde, sie ist nicht.
Ist sie aber auch, finde ich.
Ja, ich finde, nee, finde ich nicht. Also nicht im Vergleich zu Alex Vance von Half-Life Episode 2 und 3, 1 und 2.
Das ist aber gut, weil das Spiel kann man ziemlich gut mit Half-Life 2 vergleichen.
Ja, aber zum Beispiel die Alex Vance kämpft ja auch noch mit.
Macht ja Elisabeth auch.
Ja, sie schmeißt dir nur...
Indirekt, ja.
Indirekt, also sie ist halt...
Sie schmeißt dir Sachen nur sie wirft dir Munition, Medizin, Salze, genau. Alles zu und sie weist dich auch hin, wenn gerade neue Gegner kommen, du dich konzentrieren solltest.
Im Grunde ist das so ein wandelnder Cheat, weil, sie weist auf Gegner hin und sie weist manchmal auch auf Ausrüstung hin, die da liegt und so, aber sie kann halt diese Risse öffnen und dann welche Waffenstationen oder sowas erscheinen lassen, aber im Grunde ist das ja alles aufgesetzt. Du könntest all diese Funktionen ja auch ohne Begleiter haben, denn die Gegner und so, die sehen Elisabeth ja gar nicht. Also,
ja, das ist wieder so eine Sache, dass sie sie unverwundbar gemacht haben. Also, ja. Es macht Sinn, fürs Spiel macht Sinn, aber storytechnisch ist es fragwürdig. Also,
aber das stört halt zum Beispiel
nicht, aber es ist halt so ein Punkt, den man bekritteln könnte.
Aber das fand ich zum Beispiel bei Half-Life 2 eben besser, weil halt die Alex eben auch schießt, aber eben auch auch gegnerisches Feuer auf sich lenkt. Ich weiß gar nicht mehr, wie stark das war. Ich glaube gar nicht mehr so stark, aber auf alle Fälle.
Aber sie hat ihren Beitrag geleistet.
Ja, ja, und du hattest schon das Gefühl, zu zweit unterwegs zu sein. Und mit so KI-Begleitern ist das ja immer so eine
Sache. Aber ich hatte im Bioshock auch immer das Gefühl, dass ich zu zweit unterwegs bin. Ich hatte nicht das Gefühl, weil sie immer geholfen hat, dass sie nicht viel macht.
Ja.
Aber allein durch diese kleinen Sachen, dass sie dir was zuwirft, was. Ich meine, du könntest ja theoretisch auch selbst die Munition aufsammeln, so ist es nicht. Aber
dadurch. Ich weiß nicht. Ist das nicht manchmal geschummelt? Also, ich glaube, sie zaubert doch Sachen aus dem Hut, oder? Sie nimmt sich die Sachen nicht wirklich aus der Hand.
Sie findet das nicht
irgendwo. Genau.
Sie zieht das von irgendwo her, ist schon klar.
Ja, ja.
Aber dadurch wirkt das Spiel einfach für mich so richtig dynamisch. Deswegen machen mir die Kämpfe auch Spaß. Also, ich weiß, viele finden die jetzt nicht so gut, aber mir machen die wirklich Spaß, weil. Ich habe das Gefühl, ich bin unterwegs, ich mache das und es gibt immer was zu tun in den Kämpfen und ich muss ständig meine Taktik ändern und unterwegs sein. Und Elisabeth hat da eben auch Anteil mit dran, eben dadurch, dass sie einem in den Kämpfen, wenn auch nur so aufgesetzt, aber trotzdem habe ich das Gefühl, sie unterstützt mich und sie ist da dabei. Und ohne sie, es gibt eine Szene, ich weiß nicht, ob du da schon warst, wo du ohne sie unterwegs bist.
Ja, ja. Du müsstest ja mehrmals
sie suchen. Eine längere Zeit, wo sie wirklich weg ist.
Ja.
Ich glaube nämlich nicht, dass du da schon warst, da bist, das ist ziemlich spät. Egal.
Okay.
Auf jeden Fall, in der Szene war es halt wirklich so, dass ich gehofft habe, dass sie jetzt bald wiederkommt, weil die Kämpfe man kommt sich irgendwie so ein bisschen verlassen vor ohne sie.
Okay.
Auch wenn sie nicht viel macht, aber ich habe da so eine Bindung dazu aufgebaut, dass da immer jemand ist, der mithilft sozusagen, auch wenn der nur so mit dem Löffel mitschaufelt und nicht mit der großen Schaufel, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, da ist wer dabei. Und genau in dem Punkt, wo sie halt weg war für eine längere Zeit, da ging mir echt die Pumpe, weil ich Angst hatte, okay, ich schaff das nicht, obwohl es nicht wirklich schwierig war oder sowas, aber man hat so das Gefühl, jetzt wird man allein gelassen. Und deswegen finde ich, es ist wirklich eine sehr gute, ja, KI, weiß nicht, ob man das sagen kann, aber es ist einfach ein wahnsinnig guter Punkt, den sie da eingebaut haben.
Ich habe noch zwei Kleinigkeiten zu meckern gefunden. Einmal finde ich es blöd, dass man jetzt nur noch zwei Waffen mit sich tragen kann.
Das stimmt.
Weil
das
bei ist BioShock blöd, ja. konnte man alle Waffen mit
das
sich
ist
tragen.
Echt blöd, ja.
Und das ist gerade cool, weil du halt so beim BioShock war es ja auch so, du bist ja teilweise nur mit der Rohrzange rumgerannt, damit du dir deinen Granatwerfer und deine Waffen alle für die Big Daddies aufgehoben hast. Hier kannst du nur zwei Waffen benutzen. Okay, das.
Da hast du recht, das ist echt blöd.
Es liegen zwar überall dann immer Waffen wieder
vor allem
rum,
aber du kannst dich halt das mit dem Aufrüsten dann auch ein bisschen, weil man muss sich ja auf was konzentrieren und. Also auf der einen Seite zwingt einen dieses Zwei-Slot-Waffensystem dazu, dass man die ganze Zeit die Waffen wechselt, die gerade rumliegen. Auf der anderen Seite sollst du halt auch spezielle Waffen aufwechseln, weil du findest nicht genug Kohle und so, dass du alle aufleveln kannst.
Okay.
Sondern musst du ja auch konzentrieren,
das widerspricht sich so ein bisschen. Die limitest dann halt dann entsprechend Munition wenigstens? Also wenn du dich jetzt sagst, okay, diese eine Waffe ist jetzt so geil, die habe ich so weit aufgerüstet, besorgst du dir dann immer passend Munition oder
bist du dann gezwungen, auf diese aufgerüstete Waffe? Wenn du Munition bist, dann kommt meistens genau für die Waffe Munition
von dir. Ja. Also, aber es gibt halt so schwere Waffen, so wie die Gatling Gun oder den Raketenwerfer und so, die brauchst du halt, oder Bazooka heißt es ja dann da, die brauchst du halt wirklich nur so an eigentlich bei bestimmten Gegnern. Deswegen macht es keinen Sinn, die immer mit sich rumzuschleppen, weil dann hast du als Zweitwaffe nur irgendwie dein Maschinengewehr, Schrotflinte und als Alternative hast du halt eben deinen Raketenwerfer, der so ein bisschen blöd ist, wenn irgendwie nur so ein kleiner Junge vor dir steht.
Vor allem kommen manchmal eben auch größere Areale und da brauchst du dann das Scharfschützengewehr schon dringend.
Ja.
Und also da stimme ich dazu, dass das Waffensystem ist echt ein bisschen blöd.
Und was ich auch nicht, also ich fand halt die Plasmide in BioShock cooler.
Also das stimmt auch. Das ist aber wieder sowas, was man vorher gezeigt hat, was aber nicht drin ist.
Ja.
Und zwar gab es eine Szene, wo Elizabeth irgendwie einen Sturm herbeibeschwört, so einen kleinen Tornado und man selbst macht dann mit den Elektroplasmid oder Vigor, wie auch immer, verbindet sich das so zu einem. Und das ist halt komplett weg. Also alles, was Elizabeth macht, sind eben diese Risse im Kampf und dir was zuwerfen. Okay. Aber dass sie irgendwie noch andere Fähigkeiten hat, das kommt nicht und du verbindest das auch nicht. Also das hat man vorher gesehen in der Demo und das ist halt weg. Aber wie gesagt, naja.
Ja,
Und es ist auch ein bisschen. Jetzt fange ich selber an zu kritteln, weil du mich jetzt so reingeritten hast.
Ich kann alles scheiße machen.
Ja, ohne Scheiße.
Wollen wir mal mit deiner Freundin reden? Diese Augen sind mir nicht symmetrisch genug. Ist dir das mal aufgefallen, wenn du mal genöfters hinguckst, ja? Und auch der Körperbau.
Heute, wenn ich heimkomme, hole ich erstmal das Lineal raus.
Genau. Muss ja niemand stören und so. Aber ich finde, also, wenn du dir die linke Schulter anguckst, ja.
Ich will das ja nicht bemängeln.
Eben, aber guck also, doch mal. Es gibt ja Männer, die stehen drauf, ja. Aber, also mich würden diese ganzen Sachen stören. Aber achte mal drauf. Und dieser Sprachfehler, wie sie es ausspricht.
Oh Gott. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach ja, eine kleine Inkonsequenz in der Welt ist auch, dass eben zu Beginn werden diese Vigors, also die Plasmide, werden halt noch so eingeführt, dass die in der Welt irgendwie so allgegenwärtig sind, in einem sehr coolen Tutorial. Also das Tutorial finde ich ziemlich geil.
Warum sind die Sachen auf Englisch? Was? Warum werden die Vigors auf Englisch erklärt mit deutschen Untertiteln?
Ja.
Was soll denn das? Alles in dem Spiel ist lokalisiert
die
worden.
Die Untertitel sind so verflucht klein.
Ja, und nur die Beschreibung für die Vigors, die auch wieder in so einem Art Monty Python-Stil sind, so, die werden.
Die sind doch voll geil.
Ja, die sind geil, aber ich meine, mich hat das immer voll irgendwie so, hä? Weißt du, warum?
Ich finde das geil.
Hat da wieder die Zeit nicht gereicht und so, weil die waren ja bei BioShock, war also das auch immer in Deutsch, ja. Die Erklärung der Plasmide, ja.
Ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kommt es einem halt so vor, als wären diese Vigors so allgegenwärtig. Es stehen ja auch überall die Automaten.
Mhm.
Aber es gibt nur so zwei, drei Gegnerarten, die auch wirklich hernehmen. Und halt du hast alle.
Ja.
Und es gibt, ja, ich glaube, es gibt nur zwei Gegner, die eins davon jeweils hernehmen.
Ja, einmal den Flammentypen und einmal den
Krähentypen.
Ja.
Sarg am Rücken. Ja.
Genau.
Ist ein komisches Design, ja.
Das aber sind
das
halt,
ist so ein bisschen.
Ja, aber das andere ist halt zum Beispiel auch wieder so, weißt du, wie ich mit der Blaupause halt meine. Es gibt halt eben auch quasi wieder den Big Daddy, ja. Der sieht halt ein bisschen anders aus, aber ist wieder so, naja, diesen mit dem Herzen.
Handyman.
Ja, Handyman, genau. Klar, sehen die nicht gleich aus und der hat auch keinen Bohrer an der Hand, aber es ist wieder so ein Art riesenhaftiger Roboter
Mensch. Big Daddy war doch so das Auszeichnende, dass er dir eigentlich nichts tun wollte, fand ich immer.
Ja, und das mit den Little Sisters. Also
und,
mit den,
ja, mit dem Little Sister und ja. dass er eben eigentlich so friedlich war im Grunde genommen, außer du hast halt so eine Panzerfaust auf ihn geschossen, dann wurde ein bisschen angepisst.
Ja, kann man verstehen. Würde ich auch werden.
Ja?
Ja, aber ich meine...
Ja, also so ganz mit dem Big Daddy würde ich den jetzt nicht vergleichen, ne.
Ja, aber ich finde, es ist schon aus dem DNA-Strang des Big Daddies.
Ja, meine, aber gibt du so hast Sachen... in vielen Spielen diese typischen verschiedenen Gegner.
Ja, eben. Ja, er ist einfach nur der allgemeine
Formel. Ist genauso ein Quatsch, wie das bei Tomb Raider Gegner auf dich zukommen, wieder mit diesem Riot Shield. Ja, also das ist auch
ja so, aber er passt da auch schon wieder rein,
ja.
finde ich. Also wird auch erklärt im Tutorial, was ich nur nochmal sagen kann, super gut ist. Und ja, er passt da rein und er macht die Kämpfe auch wieder dynamischer, weil sobald er auftritt, musst du eben die Skylines hernehmen, aber auch wieder von den Skylines runter, weil er die elektrisieren kann. Und du musst immer so in Bewegung sein, weil wenn dir der Kerl zu nahe kommt, dann hast du ein Problem. Aber der springt eben auch so, dass er so große Distanzen ziemlich schnell überwinden kann.
Okay.
Deswegen musst du auch immer unterwegs sein. Also sobald der kommt, musst du auch wieder...
Wird hektisch, ja.
Naja, also ich finde, der passt auch super rein.
Ja. Ich habe das, wie gesagt, also, es gibt zum Beispiel die andere Spielreihe und da hat hier Deus Ex, ja, kann man ja auch sagen, Deus Ex ist ja auch fast weniger eine Reihe als ein Franchise oder als ein Genre, aber Deus Ex ist halt vor allem, muss man ja sagen, auch so eine Gameplay-Definition. Das heißt halt, mehrere Lösungsansätze, und wenn man jetzt halt sagt Deus Ex, dann sagt man meistens auch noch Cyberpunk oder Zukunft natürlich, oder irgend sowas. Aber bei Bioshock wird halt so viel raus, also es wäre jetzt so, als ob ich irgendwie bei Deus Ex so fast so jedes Spielelement in jedem Spiel immer wieder aufkochen würde. Also schwer zu beschreiben, aber aus der Spielwelt heraus. Und das geht bei Deus Ex eigentlich noch ganz gut, weil das immer in derselben Welt spielt. Oder ja, 50 Jahre Deus später. Deus Ex
ist nicht so übernatürlich.
Ja, genau.
In dem Sinne.
Da fangen sie halt nicht an mit irgendeiner fliegenden Stadt oder so. Aber wie gesagt, man muss, ich bin wirklich gespannt aufs Ende und
es wird dir nicht alles beantworten, das kann ich dir schon sagen.
Das glaube ich sowieso nicht mehr.
Zum Beispiel das Spiel, das mit der fliegenden Stadt, wo du gerade angefangen hast, das wird halt echt blöd beantwortet, muss ich sagen. Also es ist halt wirklich blöd gemacht. Kann ich jetzt auch nichts zu sagen, aber naja.
Was ich nur kurz irgendeine Überschrift überflogen habe, dass man für Infinite doch die amerikanische Geschichte sehr gut kennen müsste, um viele Anspielungen oder
ein paar
auch Sachen zu verstehen. Drin, also ich weiß nicht, wie es ist. Also,
vor allem, wenn du dir diese, wie heißen sie, die
Kinotografen,
ja. Genau, wenn du dir die anguckst, dann sind schon immer so kleine Anspielungen mit drin. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Geschichtsexperte, aber so ein, zwei Sachen habe ich halt auch bemerkt. Kann schon sein, dass da einiges drin ist.
Dass man da einiges diese, mehr rausholen. Diese Geschichte mit dieser Privatdetektei
ist ja auch
genau. Oder halt zumindest mit diesem Pinkerton, dieser Privatdetektei. Die gab es ja auch in Fernsehserien oft genug. Hier, alleine hier in der Western-Serie da mit unserem Hitman.
Aber es sind einfach so viele Details und drin.
Wounded Knee, dann ist noch der Boxeraufstand in China oder
genau, der Boxeraufstand ist noch dabei.
Und halt überhaupt so die amerikanische Geschichte, halt so ein bisschen mit dem Präsidenten und ähnlichem.
Ja. Es ist ja auch so, dass Columbia, diese Stadt, existiert ja parallel zur normalen Welt. Also
genau.
Die ist ja noch unten sozusagen. Es gibt auch mal so einen Satz, wo Elizabeth, glaube ich, irgendwie meint, ob nicht jeder Kerl weiß, dass da oben eine Stadt schwebt und so.
Ja, das haben wir seit 20 Jahren vergessen.
Ja, irgendwie.
Weil die Stadt ist einfach weggeflogen.
So ein Weltwunder.
Ja, genau.
Ja, der Wind hat sie so viel getrieben.
Was halt auch komisch ist, weil wie wir ja am Anfang, also in den ersten 5 Minuten wissen, scheint ja Columbia immer an derselben Stelle zu schweben. Über diesem Leuchtturm.
Ja,
du wirst ja hochgeschossen.
Ja, wie gesagt, spielst zu Ende.
Wobei, den Anfang fand ich zwar noch super geil. Also alleine, weil ja, fand ich
der
so...
Der Anfang mit diesem Signalhorn.
Ja.
Also da ist mir echt schon die Pumpe gegangen.
Ja, das war auch so eine coole, das war halt so eine coole Neuinterpretation von dem Bioshock-Anfang, wo du ja halt so mit dieser Gondel nach unten fährst, fliegst du jetzt mit dem Ding.
Enden.
Ja. Ich glaube, wir haben dazu auch genug gesagt. Ich wollte nur mal, ich finde, es ist ganz wichtig, auch mal ein bisschen nochmal eine andere Perspektive zu haben, weil momentan ist mir das Internet und die Presseorgane da ein bisschen zu sehr gleichgeschaltet. Und ich glaube auch, und das hat auch ein User bei uns geschrieben, dass auch viel von der Begeisterung und von dem Jubel, den Bioshock bekommt, auch daran liegt, dass die Leute einfach froh sind, dass sie überhaupt noch so ein Spiel bekommen.
Ja, eben. Das muss man aber auch sagen. Ja. Also es trägt schon
das war bei Dishonored genauso, muss man sagen.
Was bei mir also, aber auch dazu beiträgt, zur Wertung, dass, also kann ich nicht abstreiten, dass eben in letzter Zeit so viel Scheiße gekommen ist.
Um es mal deutlich zu sagen.
Viel Spaß,
ja. Ja, danke.
Nee, aber,
und dass dann mal so ein Spiel kommt, ich habe es ja auch im Text geschrieben, dass ich Irrational Games wirklich dankbar dafür bin, dass ich das Gefühl habe, ich werde ernst genommen als Spieler und nicht so, ja, frisst das, passt schon irgendwie. Sondern man versucht.
Ja, aber das stimmt, aber am Anfang des Spiels wirst du gleich darauf aufmerksam gemacht, dass du dir auch einen Season Pass kaufen kannst für 1600 Microsoft Points und dass dich da 3 Content Updates erwarten.
Wo ich auch mal gespannt bin, was da kommen soll, weil
ich weiß ja nicht, wie die Story ausgeht, deswegen weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist, aber es gibt keinen Multiplayer oder ähnliches und da wird einfach nur so gesagt,
hey, hast du nicht gewusst, was geschehen ist, während du da gerade
schlafst? Genau. Also ja, und ich kann nur sagen, das ist halt wieder, da zeigt wieder so ein bisschen so die hässliche Fratze, dass, hey, zahl doch mal 20 Euro für, du wirst schon sehen, was du dafür bekommst. Man weiß es nicht. Aber das es stimmt, wird 3 Pakete geben zum Preis von 2 und versprochen werden neue Schauplätze, neue Missionen, neue Waffen.
Tja.
Gut, ich meine, das gab es ja bei
Bioshock
auch.
Bin mal gespannt, was kommt. Vielleicht machen sie auch was Cooles
draus. Minerva's Den bei Bioshock 2 war sogar richtig geil.
War das gut?
Ja. Das ist sehr zu empfehlen.
Muss ich nochmal, mir vielleicht. Ich bin sowieso am Überlegen, ob ich die ersten 2 Teile nochmal durchspiele.
Ja. Also, ich habe es zu oft durchgespielt.
Ja, ich habe es nur einmal. Bioshock Infinite ist bei mir. Ich bin eigentlich so ein Spieler, wenn ich was durch habe. Es gibt nur sehr wenige Spiele, wo ich mir denke, okay, das will ich jetzt nochmal spielen. Und Bioshock Infinite habe ich halt jetzt nochmal angefangen.
Weil's aber halt, was mich ärgert ist, ich bin ja so einer, der mal gerne so auf 100% spielt, zumindest versucht. Und da habe ich mir immer gewünscht, dass die Reihe ein bisschen transparenter ist mit wie viel Audiologbücher gibt es im Level und ähnliches. Damit ich wenigstens weiß, wenn ich aus dem Level raus bin, so, okay, den habe ich jetzt abgegrast. Aber es gibt ja...
Wird das nicht angezeigt? Also bei den Fernrohren wird es auf jeden Fall angezeigt. Da kann man ja auch irgendwie 100 Stück oder so durchgucken.
Ja, ich habe dann...
mein Gott.
Es gibt ja in dem Sinne, ja klar, gibt es überhaupt eine Levelkarte? Ja, also die gibt's.
Gibt es eine Karte?
Nee. Da wird eben, weil es gibt ja nur das Menü, wo du deine Ausrüstung und sowas und da gibt es keine Karte. Und das ist erstaunlich. Es gab bei Bioshock waren die Karten immer sehr, sehr gut und hilfreich. Da waren ja auch all die ganzen.
Aber Rapture ist auch ziemlich verwinkelt.
Ja.
Also da braucht man auch dringend eine Karte. Ja. Ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis nach einer Karte bei Infinite.
Nö. Aber ich meine, gerade wenn man sowas anbietet, wie irgendwie wieder 80 Audiologbücher oder Voxophone oder wie die da heißen, dann würde ich mir irgendwas wünschen, dass das so ein bisschen... Wie gesagt, da kann man sich doch mal ein bisschen was abgucken, so von Spielen wie Ni No Kuni oder so, die halt immer alles in deinem Stempelbuch und so und alles sehr alles transparent mit, immer so mittracken.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich werde erst nächste Woche dazu kommen. Ja,
Jan
hat es völlig außen vor.
Weil Jan gerade so süß einfach nur so auf den Lautstärkepegel geguckt hat, so nach dem Motto, so hypnotisiert. So. Das hört sich gar nicht. Ist dein Puls, Jan?
Der ist ganz niedrig.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, am meisten Sinn macht es, in dem Spoilercast darüber zu reden.
Ja, das sowieso. Wir werden, wenn
ich kann, wie gesagt, ich kann es nur jedem ans Herz legen, gebt euer Geld für das Spiel aus, weil 60 Euro für das sind wirklich sehr gut investiert. Also, und gibt es ja mittlerweile auch schon wieder.
Sagt der, der keine 60 Euro investiert hat.
Ja, aber ich hätte es ausgegeben. Ja,
also, ich habe 80 ausgegeben.
Hast du dir die Signature Edition geholt?
Nee, das war so.
Oder,
das,
wie heißt der? Nee, Songbird?
Nee. Songbird ist die 120 Euro mit dem Vogel. Ich habe die Limited Edition geholt, aus einem ganz einfachen Grund, dass es am Samstag die einzige war, die da war für Xbox. Weil bei meinem Software-Dealer in Bernauda, der hatte da halt am Samstag schon. Und das war ja auch gut, weil Muster hatten wir ja noch nicht. Und so konnte ich das am Wochenende schon anfangen zu spielen. Wir konnten am Montag das Vorspiel machen. Und dann kam das Muster ja erst am Dienstag, am Montag, wo Flo dann die Dauermarathon-Session gemacht hat. Was da dabei ist, das ist irgendwie so ein, da sind erstmal wieder so DLC-Codes für irgendwelche Items, die man kaum braucht, diese Perks, die man da hat, da gibt es 3 Stück von. Und dann ist da drin ein Artbook, ein blaues Artbook. Dabei? Ein Soundtrack-DLC-Code. Du kannst ihn runterladen.
Was ich übrigens eine kleine Frechheit finde, ist, es gibt ja überall diese Grammophone, die die Musik abspielen. Und die Stücke sind nicht auf dem Soundtrack mit drauf.
Okay.
Super scheiße, weil das sind ziemlich coole Sachen von Tainted Love und was weiß ich, Girls Just Wanna Have Fun, so eine richtig coole Version davon, sind nicht mit drauf. Also, tut mir leid. Das hätte mit auf dem Soundtrack gehört. Dann hätte ich mir nämlich überlegt,
ob ich bestimmt zu viel Lizenzkosten gewesen.
Ja, nee, aber die, im Spiel, also die, extra. Diese Limited oder wie auch immer Edition, die ich da habe, die lohnt sich halt eigentlich so gut wie gar nicht. Es sei denn, man möchte halt dieses kleine blaue Artbook haben oder halt daneben ist dann noch so eine kleine, eine wirklich super kleine und super hässliche Figur.
Die ist auch in der Songbird und die ist super die schwachsinnig.
Die ist so klein, ja, unbemalt. Sieht aus scheiße
wie so
aus.
Eine Spielfigur von
Von Risiko.
Ja, genau,
von Risiko. Wo die auch so billig aussehen, ja. So, aber so von der billigen Version
so
von Risiko.
So klein und Plastik. Was heißt denn damit? Das verstehe ich auch nicht.
Keine Ahnung.
Naja.
Übrigens, da wir gerade von Musik sprechen, oder ich habe da hat der Flo gestern schon drüber gelacht. Ich habe ja, hab ja nicht so viel Ahnung von Musik, das gebe ich ja gerne zu. Ich höre ja immer mehr so Radio und was weißt du, was aktuell ist. Aber ich habe ja eine neue Band entdeckt, die natürlich schon jeder Mensch auf diesem Planeten kennt, aber die ich richtig gut finde, nämlich Muse. Die ich vorher noch nie von gehört habe, so vom Namen nicht. Und natürlich
kam halt mir das Büro, als hätte er so eine Weltentdeckung. Ich habe Amerika entdeckt.
Ja, genau. Ja. Was er eben auch, ja. Er wollte ja Indien entdecken, so ging es mir ähnlich auch. Und ich wollte kurz nur Need for Speed Most Wanted anspielen. Und da ist ja am Anfang dieses Butterflies und Honeycrumb irgendwie von Muse, das erste, der Titel. Da hatte ich mir so, ja, der ist irgendwie geil. Irgendwie kenne ich den auch irgendwoher, weil der auch, glaube ich, im Watchmen-Trailer mal kurz verwendet worden ist. Und dann habe ich mir so ein Album von denen geholt und reingehört und gesagt so, ey, scheiße, das ist ja eigentlich, Muse ist schon doch eigentlich genau die Musik, die ich mag.
Was hast du dir denn eigentlich für ein Album geholt?
Das 2003er, Absolution.
Okay, das kenne ich, glaube ich, gar nicht.
Ja, das ist, wie gesagt, vor allem ist
es, glaube ich, habe auch nur das zu Hause, wo der von 28 Weeks Later drauf ist, der Song.
Es ist sehr, 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 sehr rockig und finde ich ein bisschen, erinnert mich das so an wie gesagt, Coldplay in rockig. Hm. Plus jetzt eben mittlerweile auch so mit so ein bisschen Queen.
Okay.
Also weil was ich bei Queen immer cool fand und was es bei aktueller Musik viel zu selten gibt, ist einfach mal den Mut, innerhalb eines Tracks auch mal was völlig zu ändern. Also nicht immer nur so wieder Refrain, Text, Refrain, Text, Refrain. So wie so in vielen anderen Liedern, ja?
Naja, das sondern liegt daran, dass du so viel Radio hörst.
Ja, sorry, ja klar. Ich habe keine Musik ist halt so mein schwarzer Flecken, weißt du? Also wenn man sich damit nicht beschäftigt und ich muss sagen, sowas wie Muse, ja, das läuft ja im normalen Radio auch nie. Dabei sind die, also selten, also dass ich das höre oder so. Oder die sind in den deutschen Charts wohl auch selten platziert.
Okay.
Dabei sind die ja eben so voll das Riesending. Und die sind im Sommer auch in Berlin, in der Waldbühne. Habe ich schon gesehen, meine Tourdaten. Vielleicht gehe ich hin, aber im April, also in zwei Wochen, gehe ich ja erstmal zu Lana Del Rey. Das kennt cool. Wieder auch jeder.
Habe ich aber auch überlegt, das mal live zu gucken.
Ja, ich finde die so schön. Hoffentlich kann man sich dabei auch live die Pulsadern aufschneiden. Wenn man gerade so in der Stimmung ist.
Ja, genau. Die Taschentücher ausgegangen sind.
Oh Mann. Meine Woche bestand ja aus Rage Against the Machine. Ich habe die Battle of Los Angeles wieder rauf und runter gehört.
Oh, super geil.
Das ist so ein geiles Album. Aber gut,
zurück zum Videospiel. Die kenne ich auch, weißt du? Mhm. Aber Muse habe ich vorhin nie gehört.
Nein, jetzt bist du wieder ein bisschen schlauer.
Ja, man hat eine neue Lieblingsband, das ist schön. Ja, noch sonst noch was gespielt? Sly haben wir ja gesehen, die Minispielsammlung.
Ja genau, Sly ein bisschen, sonst nö.
Sonst auch nicht auf dem iPad oder so? Nö. Neues entdeckt?
Tatsächlich nicht, nee.
Kommt doch gerade irgendwie nichts Großartiges.
Nee, es war Bioshock die Woche.
Na Jan, Bioshock die Woche?
Nächste Woche.
Ja. Oder in erstmal Lego City noch.
Lego City. Army of Two.
Also, und dann, wer weiß, was nächste Woche noch so kommt. Vielleicht Defiant.
Also ja,
dich können wir auch beschäftigen.
Ja, das Schlimme ist, ich habe diese Woche aber auch schon so viel bekommen und angespielt. Also, ist unter anderem Fire Emblem Awakening.
Toll,
da habe ich sogar
was man fürs AGM so alles bekommt.
Tja. Ich habe bisher, glaube ich, 2,5 Stunden drin versenkt.
Hm. Hast du natürlich gleich so auf Pussy-Modus gestellt oder auf Insta-Death?
Auf Pussy-Modus.
Ja. Also, wie ist das am Anfang? Was hat man da zur Wahl?
Ich glaube, normal und schwer. Also, zumindest steht bei meinem Set momentan normal.
Normal
man kann und schwer einstellen,
und Perma-Death kann man einzeln ausstellen.
Ja, ich habe erstmal ausgeschaltet.
Also, ja, okay.
Ich war mir noch nicht sicher, was mich da nun genau erwartet, weil die anderen Teile waren halt wirklich schon sehr, sehr knackig
Ja.
und ich wollte wenigstens einmal so die Story so halt, so, ich wollte vorankommen.
Ja.
Weil ich dachte so,
ich weiß nicht, ob dieser Permadeath nicht eigentlich so der Reiz dieses Spiels ist. Aber eigentlich auch nicht.
Also für mich das reine Kampfgeschehen ist halt so eigentlich das, was, also ob, welche Einheiten ich da habe, also ist mir bis auf meinen Charakter und jetzt den Krom relativ Wumpe.
Hm.
Also ob da nun Permadeath ist, weiß ich nicht. Also er hat mir auch bei XCOM, was ich auch mal wieder gespielt habe, allerdings jetzt die PC-Version, weil ich diesen Steam Big Picture Modus ausprobieren wollte.
Dachte, sehr du gut. Hast die iPad-Version gespielt.
Nee, die ist noch gar nicht
ich weiß.
Draußen.
Ich weiß.
Die kommt doch erst noch.
Ja.
Nee, aber Fire Emblem bisher super. Klischeehafte Fantasy-Geschichte. Königreiche mögen sich nicht. Prinzessinnen, Entführung, ja, Lösegeld.
Man kennt das ja.
Die Prinzessin gleich zu Anfang. Banditen, die halt das gute Königreich
überfallen. Die Prinzessin überfallen. Ist in einem anderen Schloss.
So ähnlich. Nee, macht aber einfach Spaß, gerade dass du jetzt halt auch so die Leute kombinieren kannst, zu zweit angriffen, um einen Kampfboni zu haben oder so, das macht schon sehr, sehr viel Spaß.
Mm, sagst du.
Bisher.
Nee,
bin ja dann habe ich noch in Monster Hunter reingeschaut,
ja?
Und Finger weg von der 3DS-Version.
Ja.
Also ich hatte damals nur diese...
ohne Circle Pad unspielbar.
Bleib
im Wasser.
Nee.
Und lesbar die Texte.
Das ist das Schlimmste, ja, für mich. Also, jetzt Steuerung mal von ab, also einfach das halt auf dem 3DS kannst du das halt so beschissen lesen. Ich habe damals ja nur die Vorab-Version gespielt, da war der untere Bildschirm im 3DS eher so halt fast gar nicht benutzt, beziehungsweise war mit Debug-Anzeige und da sah das Schriftbild auch noch etwas schärfer aus.
Jetzt so eine verschnörkelte Schrift auch noch zusätzlich.
Ja, meinte damit.
Mit ganz vielen Serifen und so.
Was das denn? Und Gott sei Dank war dann halt schon das Transfer-Tool für den Charakter und so. Okay,
das dauert ja auch ewig.
Dass ich auch so, ich froh, das Transfer-Tool, okay, ich habe meinen Charakter erstellt, ja, habe jetzt schon die ersten Gespräche und ein, zwei Kämpfe auf dem 3DS halt auch noch so mich dazu durchgerungen. Ich so, nee, Wii U-Version rein, Speicherstand drüber, okay, jetzt kann ich wenigstens die Texte lesen.
Ja, aber auch nur, wenn du eine Brille hast, weil stimmt, die sind ja da super klein bei der Wii U-Version. Finde ich.
Ja, ich fand die.
Ja, aber sie waren 10 cm vor deinem Bildschirm, aber das ist sehr, sehr klein.
Ja, gut, so weit weg sitze ich nicht weg und es ist auch nicht so ein riesen Bildschirm bei mir.
Und ich meine, dieser ganze Transfermodus, der macht das Ding völlig kaputt und nutzlos für halt so, ich nehme heute den 3DS mit zur Arbeit und spiele unterwegs ein bisschen, weil das dauert ja 10 Minuten, ehe du das alles gesettet hast. Und dann kann der Spielstand ja wohl immer nur auf einer Plattform bestehen. Das heißt, du kopierst ja eigentlich nicht, du verschiebst den.
Ja, ja. Du kannst nicht jetzt das irgendwie so halt beide zusammenführen.
Ja, ja, genau.
Irgendwie, das geht leider halt nicht. Okay.
Oder irgendeine schnurlose Art der Sache, so nach dem Motto Cloud-Safe oder so.
Ja. Ja, das ist Internet. Das hat Nintendo erkannt, dass da drin viel Potenzial steckt. Mal schauen, was man so machen könnte.
Ich weiß nicht.
Gibt ja eventuell ein paar gute Anwendungen für dieses Internet.
Keine Ahnung.
Es
soll dann so ein Gesichtsbuch geben.
Aber wie gesagt, Monster Hunter, wie gesagt, bisher nur kurz reingeschaut in 3DS-Version. Ich finde es erstaunlich, weil halt wirklich diese frühe Debug-Version, was die Schrift angeht, echt besser war.
Mhm.
Also da haben sie auch gesagt, ja, wir haben gerade eine neue Version reingekriegt, da ist einiges besser. Und
Für das Ganze overrated, dieses Monster Hunter-Franchise und so.
Haben wir ja auch schon gesagt.
Ja. Im Vorspiel, der niemals online gehen wird.
Ja. Okay. Ja, wie gesagt, ein bisschen werde ich auf der Wii U eventuell schon noch reinschauen.
Ja, mach mal. Beginnt ja so ab 20 Stunden interessant zu werden.
Ah, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich so lange bei der aktuellen Spielflut dann so halt durchhalte. Dann habe ich mir Torture Raider noch ein bisschen angeschaut. Tomb Raider. Ich war nicht, also ich finde es ja mal wirklich sehr grausam, was ihr da in den ersten Stunden
passiert. Geil, wa?
Ich finde es erschreckend irgendwo.
Ja. Na, teilweise ist es auch dein Unvermögen, wenn du sie immer aufschlitzen lässt, die Speere oder sowas.
Also das durch den Speer, den sie in den Kinn reinkriegt, das ist wirklich übel.
Das sieht schmerzhaft aus.
Also allgemein, die wird ja halt, also sehr, sehr stark muss die ja leiden. Dass ja. Man hört es auch schon, sie stöhnt und ächzt ja, also wirklich extremst irgendwo.
Ja, aber nicht mehr laufen.
Das ist stirb langsam, Bruce Willis, genauso. Shoot the glass, sage ich nur, ja.
Ja, aber
das gehört dazu.
Ja, es ist ein Lara.
Klar, es ist übertrieben, wie viel sie da einsteckt und
es
so.
Ist halt, und ich finde fast das irgendwie so zu viel des Guten. Also es Lara war ja immer, auch wenn das jetzt das Reboot ist und der Anfang und so, wie auch immer, oder der parallele Anfang.
Ja, oder ein Prequel.
Oder was auch immer. Lara war immer irgendwo Heldin. Mhm. Irgendwo. Und momentan ist sie halt noch sehr, sehr stark fast schon Opfer.
Ja, nee, okay, aber dann hast du noch nicht lange gespielt.
Nee, ich hab wirklich, jetzt sag ich, ich hab,
stimmt,
ich,
aber echt, dann bist du so 10 Minuten.
Ja. Dann spielen wir weiter. Also zum Ende
sie sobald so du die erste Knarre hast, ja, dürfte sich deine
Ja, ja, das ist mir
bewusst, dass
das
ab der Hälfte wird die halt gesamte Insel Opfer.
Genau. Das hat der, das ist mir schon bekannt, dass du danach halt so sehr wie halt fast Uncharted ins Ballern verfällt und reihenweise Gegner ummäht. Aber dann finde ich diesen Schnitt dazwischen anscheinend ja noch krasser.
Ja, aber den hast du dann schnell vergessen, weil du einfach so extrem rules danach. Okay. Und
Also ich habe vieles nur kurz reingucken können die Woche. War nicht so gut, um irgendwas langfristig zu spielen. Dann Need for Speed Most Wanted. Einmal auf dem PC, einmal auf der Wii U. Und auf der Wii U habe ich wirklich ein Problem damit, mit der Steuerung und mit der Leistung.
Ja.
Also es sieht echt gut aus. Aber es gefühlt läuft es sehr, sehr langsam ab und nicht unbedingt flüssig. Was auch damit zusammenhängen kann mit der Steuerung, weil ich habe es mit dem Wii U Gamepad und nicht mit einem Pro-Controller oder so gesteuert. Und du hast, also...
Dann wird ja auch wohl fast niemand einen Pro-Controller haben. Also ist ja auch sowas. Also.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe den auch noch nicht in der Hand genommen. Ob der jetzt wirklich so schön, ich sag mal, analoge Trigger wie auf der Xbox, der Xbox-Controller hat oder so. Aber ich hatte einen absolut mieses Gefühl, was das Gas geben und was das Lenken angeht. Das war immer entweder so Null- oder Vollausschlag.
Genau. Vor allem die Analogsticks sind viel zu leicht, kommst du da.
Ja, entweder an den so, Rand. Als würdest du komplett das Lenkrad einschlagen, und zwar mit aller Macht. Dass ich mir so, okay, so habe ich früher auf dem PC gespielt, wenn ich so mit nur mit Pfeiltasten oder so hatte. Da gab es ja auch nur entweder
Trackmania.
Links oder nicht links. Oder rechts oder nichts rechts. Also gab es ja halt nicht wirklich viel. Und das hat mir die Wii U-Version so ein bisschen malig gemacht, abgesehen halt von den Ladezeiten.
Nichts gegen Lego City
Undercover. Ohne Scheiß. Also bei Lego
City Undercover kannst du nebenbei so Das sind keine Ladezeiten, das sind Ladeewigkeiten. Ja. Ein Kind zeugen, kriegen, entbinden und zur Schule schicken. Ziehen.
Also. Merke schon, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, du hast es jetzt vom USB-Stick, ne?
Ja, ja. USB 2.0. Das kann ehrlich gesagt auch daran liegen.
Weil ich weiß nicht,
aber Moment, dass die Ladezeiten lang und scheiße sind, das sagen nur alle. Aber, aber vielleicht sind sie bei mir extrem super lang, weil sie vom USB-Stick kommen. Deswegen guckst du dir mal an. Ich hatte ja diese komische heruntergeladene Version. Du hast ja die Disc-Version und außerdem hast du ja auch eine Originalfigur von
Chase McCain. Ja. Also. Bräuchte ich nur noch das mehr Lego City.
Ja,
Miss Hermie, ich hab zu Hause rumstehen.
Kriegst du die Polizei dazu?
Ja, mit AGM auch. Nee. Ja, das war...
Toll, ich hab sowas nicht bekommen.
Ja, willst du sagen?
Nein, was denn?
Ja, so ein paar Autos und so.
Ach so?
Von Lego City Undercover.
Tja, liegt alles an mir. Ja, was macht das bei dir? Hast du Kinder?
Ja,
ich. Er hat das Kind im Manne.
Ja.
Meiner
ja, bei mir ist das immer so, ich baue das zusammen und dann wird es uninteressant.
Ja, siehst du, bei mir eigentlich genauso. Aber dann Maxi nimmt das wieder auseinander und jetzt habe ich, das Doofe ist, ich habe jetzt zu Hause 6 Kisten nur so mit Legosteinen. Und halt, das sind halt eine Polizeistation, 5 Polizeiautos, böse Autos, Hubschrauber, ein Space Shuttle und ein Millennium Falcon und ein TIE Fighter und ein X-Wing. Ja, ich weiß nicht, in Sommerferien...
So eine ganz eigene Welt mit TIE Fighter und Polizeistation.
Nein, aber aus den Teilen, die ich da habe, kann ich diese Sachen bauen, theoretisch. Aber nun setze ich mal an und fange an, den TIE Fighter zu bauen und dann aus ungefähr...
Wenn die Bausätze vermischt sind.
Ja, natürlich.
Oh Gott.
Es ist alles, im Grunde alles eins. Und das müsste ich jetzt erstmal irgendwie alles sortieren, so nach Steinchen, nach... und dann wirst du bei Lego echt langsam verrückt, weil es ja so viele Sondersteine gibt. Also nach welchem System willst du die sortieren? Da haben sie 2 Noppen oben oder 4 Noppen, sind es breiter oder leichter, aber dann hast du diese ganzen kleinen Sondersteinchen. Das ist die Pest. Ich weiß nicht, ob ich die jemals wieder zusammengebaut bekomme. Ich weiß auch nicht, wie das bei mir ist. Also ich hatte nicht so viel. Guck mal, jetzt hat Maxi schon auf alle Fälle mehr Lego, als ich je hatte, weil ich hatte 2 Holzkisten, da war mein ganzes Lego drin. Und das war immerhin auch so der Lego-Flughafen und auch irgendwie eine Lego-Polizeistation.
Ich hatte nur so ein Unterwasser-Ding jetzt. Voll geil.
Was, so richtig unter Wasser? Was auch
ja, ich habe unter Wasser gespielt.
Das war das, wenn man das mit dieses Blau-Gelb...
Ja, Blau-Gelb.
Ja, das Aqua irgendwas.
Bist du in Rapture groß geworden?
Genau.
Ja, nee, das hat schon
eine gewisse Ähnlichkeit. Das war cool mit so einem Kran und so ein Scheiß.
Nee. Ja, auch Lego habe ich, sind Tonnen. Traurige Geschichte. Eltern fanden Videospiele nie gut. Also gab es immer nur Lego.
Na, ist doch gut so. Ja. Wer weiß, was es dir sonst geworden wäre, ja? Hat ja gut geklappt.
Ja.
Mama und Papas Mädchen.
Rebell. Ja. Das hat man nur davon. Ja. Nein. Nee, aber ich bin die Woche leider nicht so also, zum irgendwas durchgängig spielen gekommen.
Ja.
Weil halt einfach so viel Angebot da war.
Ja, und vor allem, es gab so viele News.
Ja. Ach, Dirt 3 habe ich nochmal wieder ein bisschen
angeguckt. Ja, habe ich gesehen. Das war ein Foto aus Dirt 3 mit dem Audi Quattro, oder? Mhm. Aber man muss jetzt mittlerweile immer dreimal hingucken, ob das ein Foto ist oder ob das...
PC-Version, ja. Nö, weil kam halt, Steam kam eine Mail, hey, was du auf der Wunschliste hast, gerade im Angebot. Hm. Dann habe ich erstmal To the Moon hatte ich noch, als dieser Indie-Sale war, bin ich noch gespannt drauf und Dirt 3 die Woche noch zugelegt.
Hast du gekauft, so. To the Moon?
Ja.
Wenig Spiel. Sehr, sehr wenig Spiel.
Ja, aber ich habe so viel Gutes von gehört und...
ich habe mir überlegt, ob ich mir diese Woche Terraria kaufe, aber habe mir gedacht, oh, 1200 ist mir zu viel für so eine Art von Spiel. Und es wird auch irgendwann...
Ich habe die Demo noch runtergeladen, aber noch nicht ausprobiert.
Weil eigentlich diese Mischung so 2D-Minecraft mit so mehr Story und mit auch einem Ziel, finde ich eigentlich cool. Weil das war alles, was mir bei Minecraft so ein bisschen gefehlt hat. Vor allem so ein Sinn. aber 1200 für diese Art... Aber was ich halt, wie gesagt, noch immer noch gerne spiele, immer auf dem Weg zur Arbeit hin und zurück auf der Vita, ist halt Persona 4 Golden.
Echt?
Sehr schön. Finde ich super, super gut. Jetzt 5 Stunden auf dem Tacho. Und das Tolle, das, was ich an dem Vita-Spielen an Persona halt mag, ist, dass es ja als JRPG eigentlich schon wieder so in diese typische Falle läuft, manchmal auch zu wenig Save-Punkte zu haben, was dir aber eben völlig egal ist auf der Vita. Weil du machst die immer einfach so wieder auf Standby und spielst dann am nächsten Morgen wieder weiter. Und ich meine, das ist ja so eine Gruppe von Highschool-Schülern, die in so einem kleinen Dorf sind und da verschwinden halt Leute und sterben und die stellen dann fest, dass sie sozusagen so ein bisschen wie bei Stephen King oder Poltergeist alle in den Fernseher hineingesaugt werden und in dem Fernseher gibt es so eine Art Schattenwelt mit bösen Kreaturen und ähnlichen, wo die dann mit ihren inneren Dämonen kämpfen müssen quasi. Das sind dann auch ihre Personas. Also ich will jetzt nicht ganz groß hier die ganze Geschichte erklären, aber das hat halt so ein bisschen, wirklich so teilweise so The Ring-mäßig am Anfang, so wenn das ja aufgebaut wird, wie die so in den Fernseher reinkommen, in diese ganze bizarre Welt da. Und so ist halt auch das Spiel erklärt. Du hast halt die reale Welt, in der du halt so ein bisschen so auch Dating und sowas machst, mit Leuten quatscht, verschiedene Orte abrufen kannst, wo auch so in Echtzeit immer so der Tageswechsel ist. Und dann ab und zu gehst du halt in diese Fernsehwelt rein und da wird dann halt diese ganzen Kämpfe und sowas gemacht. Aber wenn du da drin bist, kann es zum Beispiel sein, dass du da wirklich 1-2 Stunden am Stück drin bist, ohne einen Save-Punkt. Was mich irre machen würde, wenn das auf der PS3 oder so wäre. Aber halt so auf der Vita, okay, Fahrt zu Ende, S-Bahn, morgen weiter.
Gibt's noch her, ja.
Ja, wie gesagt, man kann ja viel lachen über die Vita, aber nicht über ihre Akkulaufzeit und so. Das finde ich ist schon, die hat locker 7-8 Stunden und auf Standby hält sie 3-4 Tage. Also auch mit dem Spiel, was läuft.
Das ist cool.
Deswegen,
kann man sich auf die PlayStation 4 freuen, ne?
Ja, na, vor allem wir, also Jan und ich sowieso, weil wir haben ja schon die Vita und die scheinen ja gute Kumpels dann zu werden. Nee, dieses Always On und sonst was, das ist natürlich immer ganz cool, aber das Spiel passt einfach so perfekt momentan, hat auch hat auch mehrere Schwierigkeitsgrade, ich spiele erstmal von einfachen, hat dann später auch noch New Game Plus und so. Und das Ganze, ich finde das Ganze, wenn man immer so denkt, so, wenn man so hört, so, okay, das sind so Highschool-Mädchen und Jungs und da wird natürlich auch viel so rumgeflirtet und auch sexuelle Anspielungen und sowas, da sind die Japaner ja nicht so spießig. Aber das wirkt trotzdem auf eine gewisse Art relativ interessant. Also ich verfolge das wirklich gerne wegen der Story und mir wachsen langsam auch die Figuren ans Herz. Und das ist mir, also
jetzt bin ich aber gerade sehr überrascht, so bist ja noch nicht der ausgeschriebene JRPG-Fan.
Nee, und ich habe zum Beispiel immer Schwierigkeiten so mit diesen Final Fantasy-Figuren, weißt du, wie zum Beispiel bei Final Fantasy 13, sowas wie Lightning
der Emo-Junge?
Und so. Nee, pass auf, ja, der Emo-Junge sowieso, aber weißt du, so Vanille mit ihrem schwachsinnigen ja, aber
noch schlimmer. Im Gegensatz zu dem, ich komme nicht mehr auf seinen Namen, halt ja noch sehr angenehm.
Vanille?
Ja,
die alle
gegenüber diesem,
dem Emo-Jungen?
Ja.
Ja gut.
Der hat mich ja für mehr aufgeregt. Als jetzt die sagt, ja, lasse glücklich sein, lasse positiv sein.
Aber das ist das Problem.
Aber dieser kleine.
Das Problem finde ich halt, dass so eine Figuren so wie Lightning oder halt so bei Final Fantasy X so, die Hauptfiguren, entweder reden die zu wenig oder gar nichts oder grunzen immer nur so,
Lightning war so cool, und aber ja, genau, so wenig präsent eigentlich.
Und zum Beispiel so eine Figur dann wie Sash oder irgendwie so aus 13 fand ich viel zu abgedreht, der mit seinem Chocobo im Haar. Das war wieder so eine Final Fantasy-Figur, weißt du? So. Ja. Jedenfalls waren die für mich alles keine normalen, echten, greifbaren Menschen.
Ja.
Und glaubst oder glaubst nicht? Die Persona-Leute, Jungs und Mädchen, die kommen dir halbwegs realistisch vor. Also oft ist es so, wenn du eine Unterhaltung verfolgst, denkst du dir so, also hättest du jetzt auch geantwortet oder so. Oder wie bei einer normalen Fernsehsendung, so, dass irgendwie, das sind normale Menschen, die sich da unterhalten. Das habe ich selten bei Videospielen.
Gibt es das denn auch für die PlayStation 3?
Nee, aber für die PlayStation 2. Hm. Das ist ja ein PlayStation 2-Spiel, was...
ich glaube, das ist sogar, glaube ich, gerade im Angebot. Das ist doch dieser Oster-Sale, da gibt es, glaube ich, Persona 2 und 3. 2
und 3, ja. Und das sind aber die PSP-Teile.
Und, glaube ich, auch getrennt.
Das sind die PSP-Teile, weil ich glaube, Persona 2 und 3...
Also falls du noch eine PSP vielleicht hast.
Persona 2 und 3 sind, glaube ich, sogar PlayStation 1-Spieler. Ich bin mir nicht sicher, ja, ursprünglich. Ich bin ja noch eine Persona-Jungfrau. Aber mein Gott, finde ich das irgendwie cool.
Hast du denn, wo wir schon beim Japanokram sind, Ni no Kuni?
Nee, da hatte ich keine Zeit, weil jetzt nur Bioshock.
Also. Tja.
Aber ich will auch weiterspielen. Aber ja, da bin ich ja noch mehr Jungfrau, da habe ich ja noch nicht mal Schamhaare quasi in dem Bereich bei Ni no Kuni. Bisher fand ich es halt sehr cool. Aber da ich ja, guck mal, ich verbringe jeden Tag knapp 2 Stunden in der S-Bahn. Also so 45 Minuten hin, 45 Minuten zurück.
Ach so.
Und da hat man natürlich genau die Zeit für sowas. Und das passt dann schon. Also für. Aber jetzt werde ich vermutlich erstmal nochmal Luigi's Mansion 2 dann ausprobieren. Aber das wird dir einem ja nicht so lange.
Das habe ich noch gar nicht bekommen.
Ja. Ja, Tina, geh doch zu deinen AGM-Spruch. Aber Leute, lasst uns nicht lange um heißen Brei herumreden. Bam! Newswoche! GDC und sonst was.
Battlefield
haben wir ja schon angesprochen, Battlefield 4, aber ich meine, keiner von uns beiden, Flo, darf überhaupt irgendwas zu Battlefield sagen, weil nur Jan das wie Dr. ein Verrückter Jan, spielt.
Das Wort geht an Sie.
Und deswegen, Herr Smets, frage ich Sie erstmal, wie viel von dieser geilen Grafik wird auf der Xbox 360 übrig bleiben?
Nichts. Aber das war ja im Grunde abzunehmen. Ich meine, das ist Frostbite 3 Engine. Ich habe aber auch noch nicht so viel gelesen, was sie jetzt alles kann. Ich irgendwo nur kurz in den Headline aufgeschnappt. 64-Bit komplett jetzt fähig.
Aber Battlefield 3 war noch Frostbite 2.
Genau. Dann gab es ja noch einige Zwischenzeiten, glaube ich. 2.5
oder?
2.5. So? Und jetzt halt gleich 3. Ich habe die Änderungen überhaupt noch nicht angeguckt. Das hat mich. Ich war ein bisschen gestern 17 Minuten Trailer, dachte ich so, okay. Geil, hauen anscheinend in die Vollen, aber halt ja nur Singleplayer.
Ja.
Und mein Gott, die Kampagne bei Battlefield 3 war schon, hat es nicht gebraucht. Ja. Battlefield ist Multiplayer. Es fing so an, wir haben das Einzige, was früher Singleplayer war halt ja, die Multiplayer-Maps mit Bots. Mhm. Das hieß damals Singleplayer und das war okay. Da steckte keine Arbeit drin und kein Geskripte und kein gar nichts. Und das war okay. Es verkaufte sich auch so und wurde auch so beliebt. Mhm. Und jetzt der Singleplayer, selbst was sie da halt abfeiern, wie auch immer es wird, ist noch nicht mal mein Problem. Ein Problem ist einfach nur die Tatsache, dass da rechts oben in diesem HUD gleich aufpoppt, der, hey, hier ist eine Challenge von so und so, dann siehst du da diese komischen Pokalanzeigen gleich oben drin. Mhm. Das will ich alles gar nicht. Mhm. Also, wenn
so
ich mich schon...
So Mehrspielervergleich oder was ist das?
Nee, du konntest irgendwie, was weiß ich, ob das so Speedruns waren oder so, schließe jetzt diesen Abschnitt in 25 Minuten.
Also,
wir wurden da halt also so und so hat dich herausgefordert
die oder, so. Oder so.
Der und der hat gerade einen neuen Rekord aufgestellt.
Ja, und so. Das ist Autolog quasi, so, ja, so Battlelog.
Nee, also wenn man versucht, eine, wie auch immer so eine Shooter-Geschichte auch immer wird, zu erzählen, dann darf man die nicht mit solchen Sachen kaputt machen. Das hat mich ja an Spec Ops allein schon gestört. Du hast da so eine tolle, spannende Geschichte und also für einen Shooter, ja, immer so, die so mitreißt und auch du dann halt nicht mehr drin bist.
Headshot,
aber ich dann so, ja, hey, schon wieder Doppelpunkte, ja, für einen Headshot, ja, nächstes Level erreicht.
Ding.
Bitte nicht. Und was aber schon mal schön zu sehen war, die Sonne wurde entschärft.
nicht mehr so Blendfaktor 10.
Ja, das heißt, bei der einen Szene, wo es dann in dieses, auf dem Weg zu diesem Fabrikgebäude, wo der Heli dann drauf gelandet wäre, war ja so ein.
Gelandet wäre.
Ja.
Hier, Hubschrauber können nicht landen, du
das
weißt das.
Wissen wir ja. Und jedenfalls, denk jetzt, wo dann der feindliche Jeep da halt dann so hält und du gegen diesen Pfosten rast, siehst du ja genau so die Sonne. Bei Battlefield 3 hättest du die niemanden gesehen. Du hättest keinen Gegner erkennen können. Mhm. Und das ist schon mal, ich hoffe, dass das auch in den Multiplayer dann so übertragen wird, dass die Sonne nicht mehr so extrem ist. Weil ich mir ja nie vorstellen kann, dass Soldaten keine Sonnenbrillen haben.
Aber ja. Neues Feature, weniger Sonne.
Ja, es ist
mehr Vögel.
Es ist schlimm, dass man das sagen muss DLC im Grunde.
Kaufen. Eine Sonnenbrille für 20 Euro.
Ja, ja. Ja, ich sag mir so, Verlockung wäre groß. nee, und dann, wie gesagt, mit den Zahlen halt so sehr viel. Und was ich ein bisschen krass fand, habe mich gestern Abend auch mit einem Kumpel drüber unterhalten. Und zwar, wenn das Feuer auf dich eröffnet wird. Auch immer noch bei dieser Szene, wo dieser Jeep da halt war. Zum einen ist dieser Granatwerfer mit diesen 6 Schuss oder so mal pervers stark. Ich hoffe, den gibt's nicht im Multiplayer. Weil das wird haarig. Aber wenn du da halt getroffen wurdest, war da relativ, was ich, du hast da 20 Meter Ingame-Entfernung gehabt. Und du wurdest so von einer Kugel nur getroffen, hast gesehen, Lebensenergie ging von 100 auf 70 runter. Also, wie üblich wirst du nach 3-4 Schüssen stürmen aus so einem Assault Rifle. Aber mein Gott, es war eine Kugel und du hast sofort diese Blut und diese Sichtverschwimmen gehabt, aber so extrem stark. Also, Suppression, was ist ja das? Also, dieses, dass du, wenn du unter Feuer liegst, halt dann nicht mehr die Sicht ein bisschen verschwimmt und so und nicht mehr das wahrnehmen kannst, gibt's ja Battlefield 3 halt auch sehr. Aber das war nach einem Treffer schon so stark, dass halt sich das Bild so verschwommen wurde. War ein bisschen sehr krass. Aber mal schauen, also sie haben ja im Grunde nichts aus dem Multiplayer so gezeigt. War ja alles nur so Singleplayer, also das ist alles nur so, was ich mir unterhalten habe, was man da so sehen konnte. Oder vielleicht im Multiplayer ist zum Beispiel auch, dass du dieses, dass du zwei Sichtvorrichtungen auf der Waffe hast. Vielleicht hoffentlich auch mal im Multiplayer. Ansonsten, du hast wirklich wieder gesehen, dass du halt bei den Waffen den Recoil nach oben und nach unten und zur Seite gleichzeitig hast. Mhm. Es war in der Szene, wo sie dem dritten Typen da noch Deckung geben, wo sie im zweiten oder ersten Stock sind und da auf die Straße runterfeuern. Also, ja, aber.
Die einzige interessante Sache war, die Frostbite 3 Engine wird auch die Engine sein für das nächste Mass Effect Spiel.
Und, das hatten sie ja, glaube ich, schon. Also, ja. Wie gesagt, dass die Frostbite Engine definitiv nutzen werden.
Da läuft mir schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, weil die alten Mass Effects waren auf der Unreal Engine und
Ist ja nicht sogar für Dragon Age?
Ja, das haben sie ja heute, wussten sie ja irgendwie auch nicht so richtig.
Aber sie hatten das nämlich auch schon offiziell da schon mal gesagt, dass es bei der Ankündigung von Dragon Age 3 Inquisition dachte da. Ich
nämlich auch.
Da haben sie auch gesagt, dass sie auf jeden Fall auf die Frostbite-Engine einsetzen werden.
Also ich hatte nur heute irgendwo bei Kotaku oder sonst was die News irgendwie gelesen, so irgendwie Frostbite 3 für Mass Effect.
Die haben das irgendwie.
Aber Dragon Age wissen sie auch nicht.
Doch, ich meine, also mir war so, dass zumindest die
bei BioWare gesagt hatten. Bin mir auch sicher, weil ich habe es heute auch gelesen und dachte mir, das
weiß man doch schon. Ich meine, es ist ja auch klar, EA muss ein bisschen Geld sparen, also nehmen sie die Engine, die sie in-house haben.
Und ja, die ja nur auch sehr geil ist und auch natürlich Next-Gen-fähig und sowieso. Also das ist,
gut,
das Messeffekt werden wir ja sowieso auf der Next-Gen
muss ich halt erleben, noch, ne? Ob das halt dann in irgendeiner Form, also die Zerstörbarkeit, ob sich das... Ein bisschen mehr wird, so im Multiplayer eventuell.
Das
so.
Mass Effect, das nächste Spiel als Prequel, wo man den jungen Commander Anderson spielt, der erste Spectre, der noch mit Saren gegenüber auf die Jagd gegangen ist.
Als wollte man Prequels noch haben. Aber ansonsten bin ich da doch schon recht gespannt drauf, aber...
Gespannt.
Ey, wer hätte das gedacht? The Phantom Pain ist Metal Gear Solid 5.
Mensch. Und Ground Zeroes.
Das hat mich aber ganz doll überrascht.
Ja, wow. Ja. Ist fast.
Da hat er nämlich so seinen Verband im Gesicht abgenommen und dann war da Hideo Kojima drunter.
Was denn?
Ja, schlechtes, gehütetes Geheimnis, wenn es überhaupt eins war oder seltsam eingeführtester Spielehype. Was war das jetzt mit Ground Zeroes?
Das ist dasselbe wie Phantom
Pain. Ground Zeroes und Phantom Pain sind Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain.
Achso, okay. Mhm.
So habe ich das jetzt
verstanden. Was auch besser passt vom Titel.
Was dann aber angeblich auch bedeutet, dass es noch auf dieser Konsolengeneration, also auf der PS...
Ja, war ja auch im Trailer zu sehen, PS3 und Xbox 360. Genau.
Er hat wohl keiner Bock auf die neue, weil alle noch Stückzahlen schieben wollen, ja.
Ja, mein Gott, also der Gedanke ist halt irgendwo legitim. Weil ich meine, wie viele Millionen Konsolen sind von beiden draußen?
140, 145? 70 für jeden.
Das ist halt schon irgendwo, sagen wir
mal, nicht zu vergessen, noch 3 Millionen Views oder so.
Das ist natürlich legitim zu sagen, so, ja, da müssen wir doch noch ein bisschen was verkaufen können.
Ja. Ja, anders geht's auch gar nicht. Anders kannst du es gar nicht mehr finanzieren.
Also. Ja. Ja, da hatten wir ja sowieso, was angesichts dieser Zahlen anscheinend doch für Absatzzahlen von Spielen erwartet werden.
Ja.
Square Enix ist das nächste Thema.
Völlig enttäuscht von 3,6 Millionen verkauften Tomb Raidern, ähnlich verkauften Hitmen. Nee,
3,4 Tomb Raider, 3,6 Hitmen und 1,75
Sleeping Dogs. Wobei man bei Sleeping Dogs sagen muss, ist doch geil. Ich meine, Activision wollte das Ding gar nicht rausbringen.
Ich erinnere mich auch noch an eine News aus dem letzten Jahr.
170.000 in Amerika.
275.000 oder 170.000 in Amerika und so. Dass ich, okay, das ist schon ein bisschen bitter. Aber das ist bis jetzt noch auf 1,75.
Na, da haben wir in Europa bestimmt denen wieder den Arsch gerettet und mit Japan zusammen, denn anscheinend ist ja Nordamerika sowieso gerade so als Spielemarkt irgendwie gerade voll am
Stimmt, ja, das finde ich, dass das gerade bei den Spielen oder halt der amerikanische Markt gerade mal 2/3 des europäischen Marktes erreicht hat.
Ja.
Und das ist echt schon...
Das alte Europa ist wieder zurück, ja. Nun, also wenig Spiele werden sie in Zypern verkauft haben, aber der Rest so, wir, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, wir schlagen noch zu.
Ja.
Wir kaufen noch Spiele.
Das stimmt allerdings.
Also überlegt euch das mal, wann ihr welche Spiele hier hinbringt.
Ein Spiel, das auch kommt. DuckTales.
Ja, DuckTales Remastered.
Ich wusste gar nicht, dass es fast immer nur anscheinend in der Höhle spielt. Ich hatte irgendwie das DuckTales ganz anders in Erinnerung. Dass man dann nur auf Vampire raufspringt, aber...
Mumien und ja. Mhm. Aber sofort der Pogo-Sprung mit dem, mit dem Stick war dann...
So ein bisschen die Nachricht des Jahres.
Ja, sah auf alle Fälle geil aus. Und also definitiv. Diese Art von Remake mag ich ja.
Ja.
So hübsche neue Grafik. Also relativ so neue.
Schöner Zeichen. Ich finde das schöner Stil. Schick,
ja.
Vor allem für das es ein Download-Titel wird, ist das
die Musik
schönes,
ist so
scheint ein schönes Paket zu werden.
Eigentlich muss die ganze Zeit nur der DuckTales-Soundtrack laufen. Also das Intro. Dann könntest du als nächstes noch Quackshot. Donald Duck Quackshot noch neu auflegen. Wo er mit dieser Saugnapfpistole.
Ja, ich erinnere mich noch an.
Gab es für Sega Mega Drive und Super Nintendo, glaube ich.
Ich kenne aber nur das Cover noch. Habt ihr das in der Videothek gesehen, das Cover?
Das war auch schön bunt. Das war halt diese noch, weißt du, diese Zeit, so, wo so mit Mickey Mouse Castle of Illusion und so, wo es so sehr viele gute Disney-Spiele gab.
Ja, Aladdin.
Ja, Aladdin und König der Löwen.
Nein, aber ich finde es schön, dass so weit kommt. Das ist natürlich aber irgendwo natürlich auch bitter, dass...
Dass gerade Capcom das macht.
Nee. Ich meine, sie hauen ja halt sehr viel aus ihrem... Versuchen sie aus ihrem Backkatalog zu lassen, außer aus Mega Man. Mhm. Also...
Tja. Will ja wohl China.
Ja, anscheinend.
Zu bockeschwer.
Naja, aber mein Gott, dieser Mega Man Street Fighter...
Marktforschung haben ergeben, dass sie nicht mehr als 3 Millionen Mega Man verkaufen können. Damit ist... lassen sie es von vornherein sein.
Ja,
Mann, also da muss in der Spielebranche wirklich mal was passieren, dass die Leute nicht mit 3,5 Millionen verkauften Exemplaren unzufrieden sind, ja. Also. Muss man sich mal überlegen. Also ich meine, beim Retailpreis von 50 Euro, also nach allem, also
ich denke,
20 Euro bleiben schon hängen.
Ich wollte gerade sagen, beim Break-Even haben sie sicherlich erreicht. Es ist halt nur nicht das, was eventuell Anleger und Investoren eventuell versprochen haben, was die an Gewinn rauskriegen. Die
können sich kein Luftschiff da
verfolgen. Ja, ja. Also. Aber 3,5 Millionen mal 20 Euro, ja, das sind 70 Millionen Dollar. Also das ist doch schon mal ganz ordentlich.
Ja. Also ich meine, vor allem, sie zählen ja auch in diese Zahl die Digitalverkäufe nicht mit rein.
Mhm.
Und ich denke, dass gerade bei den Spielen wirklich auch noch die PC-Version über Steam, auch ohne Sales, denke ich mal, ganz gut noch was reingebracht.
Ja, die brauchen einfach auch alle zu lange. Wenn wie gesagt, wenn immer wieder irgendwelche Gerüchte rumgehen, hier Bioshock Infinite hat irgendwie 200 Millionen Dollar gekostet oder ähnliches. Und wenn man dann sieht, so das Spiel ist so seit fünf Jahren in der Entwicklung, wir haben tausende Szenen gesehen, die es im Spiel gar nicht gibt. Also anscheinend wird da mittendrin dann mal die Hälfte weggeschmissen. Das ist kein Wunder. Also irgendwie haben die so ein Controlling- und Organisationsproblem mittlerweile. Also manche.
Oder auch zumindest, was anscheinend...
andere nicht, also zum Beispiel Ubisoft und so nicht. Da stehen die anscheinend mit der Peitsche dahinter. Denn die schaffen es ja, Assassin's Creed-Teile im Jahresrhythmus rauszubringen. Kommt und genauso
schon wieder einer nach Black Flag.
Ja, aber das wie gesagt, ich kann mich da nur...
Und Black Flag so sieht genauso aus wie Risen 2 in gut. Also, ja.
Ja, aber mit Pflanzen, die groß und klein werden.
Ja, leider gibt es die nicht bei Assassin's Creed, ja. Aber ich denke so, in den Köpfen von Piranha Bytes lief sowas wie Assassin's Creed Black Flag ab. Aber es war einfach nicht die Technik und das Können und die 400 Leute
was
waren nicht da.
Was die sich wohl gedacht haben, als sie den Trailer gesehen haben. Nein! Die machen unser Spiel.
Das sollte doch bei uns auch so sein und so mit Seelschlachten. Und warum können die denn das? Warum morphen die Pflanzen nicht? Das ist doch unrealistisch. Man weiß ja, dass in der Karibik die Pflanzen immer klein und groß wohnen. Mhm. Beim Zugucken.
Liegt an der Sonne. Mhm. Was auch noch gab an News? Broken Age.
Von Double Fine. Was ist das denn?
Da bin ich jetzt außen vor. 3,3 Millionen Adventure von Double Fine. Das Kickstarter-Ding.
Ja. Ah. Damit haben die Geschichte geschrieben. Und also es gibt da draußen wieder Leute, die finden das total geil. Mhm. Ich würde mein Geld zurückfordern. Also das sieht einfach scheiße aus.
Ja, scheiße, das ist übertrieben,
ja.
Aber das sieht aus wie so ein
iPad-Spiel. Es sieht billig aus. Ich hätte da sowas erwartet, so in der Richtung, zumindest vielleicht so Pseudo-3D, also in die Richtung wie Sam & Max oder Grim Fandango oder irgendwie sowas. Oder halt so in die Richtung der Telltale-Spiele jetzt, also nicht jetzt Walking Dead, aber halt so, weißt du, das Sam & Max oder das Monkey Island, das letzte da, die fünf Episoden und so. Oh, ja, irgendwie sowas in der Richtung oder so, wie zeitgemäß Adventures aussehen. Meinetwegen auch handgezeichnet. Dann macht sowas wie Deponia oder so, aber da möchte ich es bitte sehr ultra detailliert haben. Und Broken Age, das sieht, dafür braucht man keinen Kickstarter für so ein Spiel. Ja.
Vor allem ist es halt das Ding, wo alle immer gesagt haben, ja, das Double Fine Adventure, das kommt noch und das wird voll geil und so. Ja,
und jetzt
ist es halt so...
Ja, genau. Okay. Ja. Und viele hatten auch so die Hoffnung so, okay, jetzt gibt es für Adventures eine neue Renaissance oder so. Und aber doch nicht mit dem Adventure, das sieht doch nach nichts aus. Und wie gesagt, das Schlimmste ist halt, da müssen die sich doch bei hier den ganzen hier Dedelec und wie die alle heißen, ja, weißt du, so die Ätna bricht Ausmacher oder wie die müssen sich da einen Arsch beißen. Ja. Die haben keine 3 Millionen zur Verfügung. Die machen bestimmt so eine Spiele wie Deponia für 100.000 oder 200.000 oder ein paar Euro mehr. Aber die kriegen 3,3 Millionen, machen dann so ein paar lustige Making-of-Videos. Das Spiel wird ja später auch noch verkauft, das wird ja nicht verschenkt. Also machen da locker ihre 5 Millionen mit. Und das... Bleh.
Ja, aber
da fand ich The Cave besser aus.
Ja. Das ist jetzt schon ein bisschen weit gegriffen, aber ja. Ist halt so, wenn man Geld investiert in was, wo man noch nicht mal irgendwas gesehen hat, ne?
Ja. Bei den anderen Spielen weiß man es ja zumindest vorher. Aber zum Beispiel, man weiß, dass niemand, der bei klarem Verstand ist, dieses Richard Garriott-Spiel bezahlen sollte. Schaut auf die Avatar oder sowas. Aussieht, als ob es aus dem Jahr...
Aber irgendwie muss sich doch der nächste Flug ins All finanzieren.
Ja, aber doch nicht mit meinem Geld.
Ja. Ja, gut, das hatten wir ja...
mit seinem Geld.
Auf die Tage, Craig Ferguson.
Spend your own money.
Ja, don't spend your own money. Aber Kickstarter, ich fand dieses, auch von jetzt Deutsch, dieses Battlestar Kronos, dieses Rundenstrategie-Dingen von King Art Games, was die machen wollen, was die auch.
Ja,
erzähl mir. Das fand ich sehr spannend.
Okay.
Und das auch grafisch, was sie so da halt gezeigt hatten, waren dann sehr schön. Da ich dachte, okay, hätte ich einen Kickstarter-Account, hätte ich da, glaube ich, auch.
Du brauchst einen Amazon-Account.
Verdammt, dann kann ich ja schon. Dann kann ich ja noch mitbacken, aber mal schauen. Nö, ansonsten, Rockstar hat mal wieder die Screenshots rausgehauen.
Yay.
Ja, 10 neue Screenshots.
Ja.
Garantiert. Überlegen, ob Rockstar eigentlich jemals vorher so wirklich ein Bewegtbild gezeigt hat, außer Trailer.
Ja, zwei Trailer. Mehr nicht.
Aber nicht für GTA 5, sondern allgemein
für GTA 4 und so. Ich glaube nie.
Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwie auf YouTube so geguckt habe, GTA 4 und
ja,
da
und dann so mit
Preview
mit,
und ja, was weiß ja ich. Sondern immer nur die Trailer, ein paar Screenshots und dann kommt halt das Spiel und die Tests. Aber so wirklich Bewegtbild sieht man da ja nie.
Also so richtig Gameplay meinst du?
Ja, genau. Ja.
Okay, Gameplay meinst du? Nee. Das würde ich jetzt endlich gerne mal sehen.
Ja. Aber ich glaube, ich denke mal, das kommt dann auch, wenn wir uns da ein bisschen weiter annähern. Haben ja sie auch bei Max Payne ja später gemacht, dass sie dann halt.
Ja, da gab es auch Anspiel-Sessions und sowas und auch GTA.
Die haben ja generell dann so wirklich schon ihren festen Marketingplan und da kommt sicherlich. Also.
Ja, so fest ist der nicht.
Aber die Screenshots sind
geil. Das muss sehr seltsam verschoben worden sein, weil bei den Händlern waren ja wirklich schon so diese Plakate, wo du die 5 Euro anzahlen konntest fürs Spiel und dann hast du ein GTA 5 Plakat bekommen und auf der Box stand halt wirklich noch drauf, Release Frühjahr 2013. Das mussten sie jetzt überall erstmal überkleben mit Release irgendwie September. Ah, also wer weiß, was da wieder schiefgegangen ist.
Die Screenshots sehen echt wieder geil aus.
Natürlich sehen die geil aus, aber du weißt genau, die
ja, ich weiß, dass die schön ist, aber
ja,
es macht einfach Bock auf das Spiel.
Ja, ich würde es auch, ich würde gerne das auch in der Qualität so spielen wollen.
Das stimmt.
Wie auf den Screenshots. Mit weiter Fernsicht.
Da musst du aber wohl noch 5 bis 10 Jahre warten.
Ja, bis ich dann die PC-Version spiele mit so einem Ice-Enhancer oder so.
Naja.
Schade, dass ich nicht so viel rummodde oder so. Wenn ich mir manchmal Screenshots ansehe, was Modder so aus Skyrim rausholen.
Weißt du, die Vice-City-Dingens.
Das fand ich nur voll hässlich. Also echt? Das sah ja nun nicht viel besser aus als das Original Vice City. Dieses so Fanprojekt nachgemacht.
Ich fand das eigentlich schon ziemlich schick.
Ich hatte mir, als ich das gesehen hatte, okay, jetzt bin ich aber gespannt. So ja. GTA 4, Grafikniveau, texturenmäßig, hatte ich dann in dem Moment schon irgendwo erwartet.
Nee,
aber das war es dann natürlich dann halt nicht. Also,
Also was mich dann eher beeindruckt, ist halt so diese GTA 4 Mods, weißt du, diese Eis-Dinger da, wo wie das alles aussieht, wo alles fotorealistisch fast aussieht.
Also Das ist wirklich krass, was er damit, also gut, das ist ein riesiges Sample mit diesen HD-Texturen
mit echten Autos und
so. Das dann natürlich dann schon.
Lizenzfahrzeugen.
Ja, aber das werden wir, glaube ich, in GTA 5 auch nicht haben.
Nee,
da haben wir die bekannten GTA-Marken.
Das werden wieder, genau, ja. Wo uns jetzt wieder keiner spontan einfällt.
Ja. Wir wissen nur, dass es sie gibt.
Ach, Mann. Ja, alle suchen jetzt auf ihren Smartphones noch irgendwelche News der Woche. Aber
ich gucke mir gerade Bilder von dem Ice Enhancer an.
Ja, mach das doch nochmal. Wir machen einfach 10 Minuten, gucken wir uns alle Bilder an.
Nochmal, ja.
Und lassen im Hintergrund ein bisschen Musik leise spielen. Ja, oder hören Flo zu, wie er Musik spielt.
Ich bin musikalisch.
Na, nee, wenn es weiter sonst nichts gibt, dann kommen wir zum allgemeinen Service. Es ist Freitag, es ist Osterfreitag, aber der heißt ja Karfreitag. Wir haben die Woche hinter uns gebracht, in der Bioshock erschienen ist. Aber es gibt eine Woche danach. Ostermontag, immer noch frei. Und Dienstag müssen wir dann alle mehr oder weniger wieder auf Arbeit eintrudeln. Und wir trudeln damit genau in die 14. Kalenderwoche, liebe Herren. Und auch da werden neue Spiele erscheinen, allerdings in einem sehr übersichtlichen Verhältnis. Also eigentlich erscheint nächste Woche nur als einzig relevanter Titel dieses komische Defiance.
Yay!
Dieses Mehrspieler-Multiplayer-Zukunftsballerei-Ding, was angeblich nur online funktioniert. Ich
prophezeie eine Enttäuschung.
Man muss kein Prophet sein, um das zu prophezeien, ja.
Ich wollte mir eine Luftstadt bauen.
Das Einzige, was ich mir angucken werde, wird die Serie sein, wenn die irgendwie in 3 Wochen oder 2 oder Wochen 15, startet, auf Sci-Fi.
15. oder 17., ich bin mir gerade nicht sicher. Kommt ihr dann, glaube ich.
Aber auch nur, weil meine Battlestar Galactica Facebook-Gruppe immer andauernd sagt, guckt euch die Serie an, da sind irgendwelche Leute beteiligt von Battlestar Galactica. Nämlich so die Kameraleute oder so. Und
die haben mal vorbeigeguckt.
Ja.
Also bei Serien 1 nicht nachgehen, sehe ich da nicht nach, welche anderen Serienschauspieler jetzt in dieser...
Nee, nicht mal die Schauspieler, weißt du, so irgendwie Produzenten oder ähnliches.
Oh Gott.
Oder noch nicht, also keine Ahnung. Das ist, wie gesagt, Defiance ist so das Thema der nächsten Woche. Ansonsten halt nur so, Another World, 20 Jahre Jubiläumsedition für PC. Gut, gab es jetzt auch schon 10.000 Versionen, Another World zu spielen auf iPad und ähnlichem. Schlimm, 20 Jahre ist das schon wieder her. Und ansonsten, bla 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 bla, nix. Nur ein Spiel, komisch, für 3DS. Shin Megami Tensei, Devil Survivor 2,
ja, Overlooked. Das ist dein Persona.
Eben. Das ist langsam, das sind meine Persona-Figuren hier. Aber okay, das hat nichts mit meinem Persona 4 zu tun. Ist damit egal. Und in einer Woche darauf können wir alle in Urlaub gehen. Da kommt übrigens die Aliens Colonial Marines Limited Edition für die Wii U raus.
Also ich habe sie schon vorbestellt.
Ja. ein gutes Spiel.
Ja, habe ich ja gehört.
Ja, ja. Und Dr. Kawashimas diabolisches Gehirnjogging.
Stimmt, das hatten sie ja, das nicht schon im Februar kam, glaube ich, da war das verschieben.
Ja, aber wie gesagt, das war schon übernächste Woche, das habe ich jetzt nur genannt, weil ich wirklich so verzweifelt bin, dass nächste Woche, wirklich nächste Woche nur die Files, aber wir haben ja noch genug Stoff, wir haben ja noch, wie gesagt, die Sachen hier so aus dieser Woche noch ein bisschen, über die wir nächste Woche lachen können beim Vorspiel, wenn wir dann irgendwie zeigen, wie wir Koop spielen oder auch nicht. Bei Army of Darkness, Quatsch, Army of Darkness. Army
of Two. Das?
Ja, Army of Darkness Koop-Spieler. Ich spiele Ash und du spielst meinen Arm. So. Wenn man uns schreiben möchte, dann kann man das tun an den Podcast. Und zwar, wenn man schreibt an redaktion@areagames.de und es tun immer wieder Leute und diese Leute, für diese Leute ist dieser Platz im Podcast eingeräumt, wo wir hier den User-Feedback betreiben. So, jetzt zuerst. Ein zukünftiger Game Artist hat uns nur ganz kurz geschrieben, hier Jan Twerdek, ob wir dieses Jahr auf die Koop Awards kommen. Das ist ja eine Messe, die einmal im Jahr stattfindet, so für deutsche Spieleentwickler in Berlin. Da wäre es natürlich, vor allem, weil wir in Berlin Mitte sitzen und dieses Koop Awards meistens auch am Alexanderplatz ist, man könnte sagen, 10 Minuten Fußweg, ja, werden wir da sein, vermutlich nicht. Uns das thematisch irgendwie immer nie so nahe liegt. Weil und das
die
so
10 Minuten Fußweg schrecklich.
Ja, auch ist auch weit, ja, wer weiß, wenn es an dem Tag regnet oder so.
Eben, oder windig ist.
Außerdem, wir teilen uns ja bei IDG die Inhalte auch so ein bisschen auf. Wir haben also über Koop Awards diese ganz kopflastigen Themendiskussionsrunden mit irgendwelchen Leuten von Crytek über die Zukunft von Free-to-Play-Spielen. Das ist ja nicht so unsers. Und wenn da mal was Interessantes ist, dann sitzen da irgendwie ein, zwei Hansel aus München für die Making Games und machen das. Deswegen, lieber Jan Twerdek, wenn du ohnehin in Berlin bist und auf der Koop Awards, frag einfach, ob du vorbeikommen kannst, gehen wir abends ein Bier trinken, aber auf der Koop Awards werden wir uns nicht sehen. So, das nächste ist von Sebastian Schade und zwar hat er eine Frage, ob wir schon einmal Spiele importiert haben und wenn ja, welche und aus welchem Grund?
Zählt England?
Er hat sich zum Beispiel gerade ein Vocaloid-Spiel aus Japan bestellt, einfach aus dem Grund, weil die Spiele nicht in Europa released werden. Vocaloid. Kein Wunder. Ja. Sagt mir natürlich was, aber da ich gerade kein Smartphone in der Hand habe, wo ich das mal kurz nachgoogeln kann, weiß ich nicht. Spiel importiert. Ich glaube schon. Lustigerweise habe ich mir eher Hardware importiert. Und zwar, als das noch relativ einfach ging, weil mittlerweile so PlayAsia und ähnliches, die sind ja teilweise schon geschlossen oder da gab es ja viel, viel Streit.
Obwohl, stimmt, GameHubs aus Singapur habe ich mir was kommen lassen, ab und an. Aber war auch nur der Preis.
Nö, ich habe mir damals mein Nintendo DS, den weißen, habe ich mir aus Japan importiert. Weil damals war klar, der DS. Light war das, die zweite Reihe, dass die japanische Version eben auch, dass keine Code-Grenzen gab bei dem Nintendo DS. Und deswegen konnte ich den auch benutzen und der erschien irgendwie ein halbes Jahr früher in Japan und war dann auch recht günstig und du konntest ihn mit dem Netzteil des alten Nintendo DS benutzen. Den habe ich immer noch. Der ist 2005, also jetzt auch schon 7 Jahre alt und damals aus Japan importiert. Und ab und zu, glaube ich, auch mal so ein, zwei Spiele, die bei uns ein bisschen schwer zu bekommen waren, aber das waren immer so aus Gewaltgründen.
Krass, wenn ich daran denke, wie oft du den 3DS dir angeschafft hast, dass du den DS Lite aus Japan immer noch hast, dass der Bestand
ja,
hat.
Ja, der ist noch da, den mit Jimmy spielt Maxi jetzt, ja.
Nee, ich habe, glaube ich, nur GameHubs oder GameHub-Händler aus Singapur, der halt bei Neuspielen ganz gute Preise immer hatte und auch gleich in Euro und per PayPal. Das war halt auch immer halb von einer Woche.
Aber ich muss auch so sagen,
sonst großartig importieren war für mich.
Für Otto Normalspieler erscheinen ja auch wenig Spiele nicht, die man sich importieren lassen müsste.
Ja, also bei mir war hauptsächlich eigentlich immer, wenn ich dann halt privat gekauft habe, der Preis entscheidend. Mhm. Und was liegt da näher als England? Und ab und an, wenn dann halt dann irgendwie, was ich, Zavi oder The Hut oder wie auch immer sie alle heißen, wenn sie es nicht hatten, dann wurde es halt bei Game Hub aus Singapur. Es hat ein bisschen länger gedauert. Aber da muss man halt auch mal schnell sein, weil die haben immer nur relativ wenig zu dem Preis gehabt und es war meistens dann das Autostock. Aber jetzt irgendwie Spezialversionen oder ist jetzt aus den USA oder Japan, habe ich nicht importiert.
Vor allem kannst du da ja irgendwie mal ein Pech mit dem Zoll haben und so. Ich weiß zumindest, dass ich mein Nintendo DS damals dann auch vom Zoll abholen musste und irgendwie noch 15 Euro nachzahlen musste. Mhm. Weil irgendwie, da wird zwar immer von vornherein so von den Herstellern so Gift draufgeschrieben, so ja. Geschenksendung und so, aber...
Also, das haben die Beamten mittlerweile auch schon lange gecheckt. Aber das Einzige, wo das, glaube ich, helfen soll, Prototyp-Bände soll relativ oft helfen. Okay. Zumindest bei diese Pebble, diese Smartwatch oder so. Ja. Da haben wohl einige momentan zumindest mit dem Zoll durch in Frankfurt so ein paar Probleme, weil halt irgendwelche Zertifikate fehlten oder so. Meinte irgendwie, ja, nee, die sollen Prototyp draufschreiben, dann geht das wohl irgendwie in
Ordnung. Okay. Nee, aber ansonsten ist ja auch so, meistens die Spiele, die so klassische Importspiele sind, sind dann so mit japanischen Untertiteln oder ähnlichem. Also ich kann kein Japanisch, ist ein bisschen eingerostet bei mir. so, ja.
Ein bisschen länger, ja.
Also, da bin ich fast genauso wie Jan. Ich habe sehr viel früher aus der UK halt.
Ja, aus, der Preis war halt
Preis und,
oder genau. Halt Uncut. Ja. Aber meistens war es tatsächlich der Preis, der entscheidend war.
Wobei ich da dann auch meistens eben Amazon Co. UK genommen habe, weil mir das einfach mit The Hut und ähnlichen oder Play.com war mir meistens immer, das hat mir zu lange gedauert. Also es sind manchmal zwei, drei Wochen, bis man das Spiel da bekommen hat.
Ja, das stimmt. Wobei halt das...
Oder HMV, was gibt es ja glaube ich gar nicht mehr, oder?
Ich glaube, die haben so ein kleines wirtschaftliches Problem. Ja. Naja, aber Amazon UK halt auch, weil witzig, wenn du so oftmals so tust, hey, Moment, das ist jetzt schon morgen da, es kommt aus Bad Hersfeld.
Ja.
Es war ja teilweise halt schon gut. So, okay, Moment, ich bin noch in England, okay, gelagert wird es anscheinend doch schon hier. Weil für einen Express bei dem Preis machen die nicht aus England hierher.
Naja, oder die haben sowieso immer irgendwelche Lastwagen, die sowieso von den Amazon-Zentrallagern hin und her geschoben werden.
Auch möglich sein. Ja. Wie genau es abläuft, weiß ich nicht. Amazon lässt sich, glaube ich, da auch nicht so sehr in die Karten gucken.
Nur wenn du vom ZDF bist oder vom ARD oder so.
Ja. Ja. Aber ansonsten wirklich nur Preis oder mal der Uncut, aber da dann halt meistens England. Flo, du? Hast du irgendwie importiert?
Ach, also Spiele gar nicht. Filme ein paar oder Serien, aber Spiele überhaupt nicht.
Und du weißt, aber nicht aus Japan, oder? So.
Bitte?
Aber nicht aus Japan, Filme und Serien, oder?
Ein Film aus Japan tatsächlich.
Okay. Ja.
Darfst du den Titel nennen?
Das weiß ich nicht. Trouble Every Day heißt der.
Was war an dem so importierenswert?
Den gab's nur da.
Okay.
Gab's nirgendwo anders zu kaufen. Mhm. Und deswegen musste der da gekauft werden, ja. Und halt ansonsten ein paar Serien und so wegen den Boxen, die es nicht bei uns gab. Ja. Aber Spiele niemals. Also wenn dann nur wegen Preis, UK, aber sonst auch nicht, nee.
Gut, die nächste Zuschrift ereilt uns und man möge mir das aufgeregte Sabbern entschuldigen, mal wieder von einer der wenigen weiblichen Podcast-Zuhörerinnen, nämlich von Jennifer Yvonne Scholz und erstmal schickt sie uns, kann ich jetzt nicht zeigen, aber kann ich dir nachher zeigen, netterweise ein Bild von einer Amazon-Frustfrei-Verpackung, da hat sie sich etwas gekauft und damit du dann mal sehen kannst, wie die aussieht, hat sie das Bild beigelegt und fragt uns ansonsten aber zu unserer Comic-Leidenschaft, weil sie selber zum Beispiel gerne Mangas liest und uns fragen möchte, ob wir uns dafür auch interessieren oder welche Comics querstrich Mangas wir so lesen. Also mein lieber Flo, welche Mangas sind bei dir so auf dem Tisch? Oder Comics? Interessierst du dich für Comics oder Mangas?
Mangas habe ich früher ein paar gelesen, aber halt so nebenbei. Und ja, Comics lese ich schon ein paar. Deadpool zum Beispiel habe ich mir vor kurzem geholt, da gab es ja von Marvel gab es irgendwie so ein 700 Issues-Dingens, wo du dir 700 verschiedene Hefte umsonst runterladen konntest am iPad.
Okay.
Und da habe ich zugeschlagen.
700 Hefte runtergeladen.
Ja, halt so ein paar, nicht 700 Stück. The Walking Dead lese ich immer wieder mit. Und ansonsten noch Zombies. Und noch so ein paar Fables, was jetzt auch von Telltale gemacht wird. Lese ich auch, ja. Diverse Comics. Mhm. Watchmen habe ich noch zu Hause rumliegen.
Ich auch. Es gehört in jede Sammlung.
Finde ich auch.
Ja, Watchmen muss man
eigentlich haben. Zur DVD dazu.
Genau.
Schaut mir nicht so an, ich bin kein Comic-Fan. Also. Oscar hat es versucht, mir das mal näher zu bringen, aber ich bin kein Comic-Fan. Also,
wir hatten das, glaube ich, auch schon mal vor
aber ein paar Ausgaben. Aber was ich auch, Habibi und Blankets, also für die gute Dame, könnte interessant sein, sollte man sich mal angucken.
Also wenn von früher noch Asterix oder das lustige Taschenbuch gilt, ja. Aber ansonsten hatte ich mit
Die habe ich zu Hause auch noch alle Asterix-Hefte und alle Tim und Struppi-Hefte. Das bei die beiden. Ansonsten, wie gesagt, das hatte ich aber auch schon mal gesagt, klar, sowas wie Watchmen. Mhm. Und dann mag ich halt vor allem alles von Mark Miller. Ja. Und das ist halt Kick-Ass, Wanted, Nemesis, ähnliches. Da kommt jetzt im Sommer Kick-Ass 2, der gesammelte Band raus. Gab es jetzt erstmal so ein Band 1 und Band 2 und da warte ich lieber, bis es fertig ist. Und noch vor dem Film halt, will ich noch das Comic lesen. Das ist ziemlich cool. Und ansonsten mag ich zum Beispiel, also mit Mangas, muss ich sagen, kann ich nicht so viel anfangen. Aber ich mag halt sehr, sehr viel deutsche Comics und bei den deutschen Comics, das möge sagen über mich, was auch immer, aber da komme ich vor allem, mag ich so die schwule Comic-Szene. Also halt zum einen natürlich Walter Mörs mit seinem irgendwie kleinen Arschloch und diesem ganzen Universum. Und auf der anderen Seite noch den Ralf König, der halt eben auch sowas, meine bekannteste, sowas wie Bewegte Männer, was ja auch verfilmt worden ist, oder eben so Bullenklöten und ähnliches. Wobei man sagen muss, der Ralf König schreibt ja wirklich auch Comics nur aus der schwulen Welt, während der Walter Mörs ja halt so aus so Fantasy-Welten oder, also der ist ja auch der Erfinder von Captain Blaubeer. Sind halt beide schwul wie die Sonne. Aber
so Hefte kaufst du dir auch nicht wirklich. Also, wie man sie kennt, so die typischen Superhelden-Hefte, sondern wirkliche Bücher.
Schon. Immer die Bücher, genau. Die, genau. Aber die Ralf-König-Sachen sind ja alle bei Rowohlt und die anderen bei Eichborn da von Walter Mörs. Immer die großen Hochkant-Bücher mit dem Papprücken. Ich stehe immer wieder mal, wenn ich irgendwo mit der Bahn fahre, dann in den Kiosken und gucke immer so auf die Comics und habe da aber überhaupt gar keinen Überblick, weil ich denke mir immer so, ich würde ja vielleicht gerne ab und zu mal einen Batman-Comic lesen. Es gibt Batman Incorporated, Batman of the Future, Batman sonst was und jedes Comic, was man da habe, ist Ausgabe 172, 84, 93, also da...
Kevin Smith hat ja auch einen eigenen Batman gemacht.
Ja, mit Poison Ivy und so. Sowas. Genau, der hat sogar zwei. Naja. Nur die Texte geschrieben, ja.
Ja, aber wie gesagt, Hefte kaufe ich auch nicht, sondern mehr die Bücher, weil es auch optisch wirklich schön ist. Also, wie vorher gesagt, Habibi ist so das schönste Buch in meinem Regal. Und,
aber deswegen mag ich halt auch Watchmen. Ich meine, das sind, glaube ich, ja eigentlich im Grunde ja auch 8 einzelne Comics. Mhm. Aber halt, klar, wenn man Watchmen kauft, kauft man das als gemeinsames, gebundenes Ding. Und das ist halt so eine Geschichte von Anfang bis Ende fertig. Ja, und bei den anderen, ich meine jetzt, aber ich hatte das...
glaube ich, auch noch einzelne Ausgaben wieder.
Ja, neue jetzt, so irgendwie, diese Vorgeschichten, Nachgeschichten von verschiedenen Zeichnern, keine Ahnung,
Das finde ich auch immer verwirrend, dass dann verschiedene Zeichner rangehen. Ja. Das ist, weil man kauft es ja wegen einem Stil, den man geil findet, und wenn dann verschiedene Zeichner mit reinkommen, dann ist es dann...
Das ist halt auch das Coole an den Comics von Mark Miller, dass es immer so recht abgeschlossene kleine Universen sind, wo halt auch immer, natürlich ultra brutal, aber wo er halt mit den Figuren auch machen kann, was er will. Also im Gegensatz zu, weißt du, im Batman-Comic, ich hatte ja als letztes nochmal hier dieses Batman Hush 1 und 2 gelesen, aber das ist halt oft, das ist ja dann, da wird ja so ziemlich jeder Batman-Bösewicht, den es so gibt, ins Comic eingeführt, kurz hat er so seinen Auftritt, aber du weißt halt ganz genauso, es kann halt an diesem Universum immer nichts Großartiges passieren.
Ist Deadpool so geil. Deadpool kills the Marvel Universe. Jede Figur aus dem Marvel-Universum einfach umlegt.
Ja, aber das hat dann nicht so
richtig... Da freust du dich, glaube ich, auf das Videospiel, oder?
Ja, also der Trailer war schon super lustig. Sehr unterhaltsam. Auch der Humor vom Comic ist das einfach.
Ja, das muss ich sagen, da würde ich dann schon ganz gerne mal den Comic lesen. Aber ich hätte gerne so, okay, was kosten die gesamte Staffel? Gib mir die einmal.
Ja.
Das ist ja auch so ein Problem. Hier in der Nähe ist ja auch ein Comic hier, Grober Unfug oder so.
Ja.
Ich würde gerne so, ich mache es ja bei Serien auch so, ich bin ja nicht so, wenn sie im Fernsehen laufen, ich mag das immer nicht, dann eine Woche warten zu müssen. Ich will dann weiterschauen, jetzt, sofort. wenn ich das will, ich entscheide das.
Und wie gesagt, bei Asterix und bei Tim und Struppi gibt es jeweils zwischen 20 und 25 Bände. Das ist das gesamte Universum dieser Dinger, ja? Bei Batman gibt es, glaube ich, mittlerweile 1800 Comics oder so, weißt du?
Ja, aber es ist...
Plus alle Universen. Ja, es gibt ja auch kein Kanon. Ja, also es, weil der Batman von der Incorporated ist ein anderer Batman als der und dann gibt es irgendwelche Justice League Batmans.
Die Vorgeschichte ist dieselbe und der Rest ist so...
Genau, man weiß irgendwie, dass irgendwann mal die Eltern umgebracht worden sind.
Spoiler.
So. Nächste ist von Thomas Michael Meyer. Auch er hat Fragen. In den letzten Monaten kann man euren Podcast schon in halbwegs vernünftiger Qualität anhören. Vielen Dank dafür. Aber wann kommt endlich die versprochene neue, technisch ausgereiftere Website? Naja, wenn es dann, würde ich sagen. Sommer, Spätsommer. Wir arbeiten dran. Das Wichtigste ist auch sowieso, dass der Podcast funktioniert. Ja? Das ist das Einzige, was immer alle Leute gerne hören. Und ich meine, noch, sie ist ja funktional. Sie funktioniert ja noch, sage ich mal. Die zweite Frage von dem Thomas Michael ist, warum legen so viele Menschen so viel Wert darauf, dass die PS4-Konsole gezeigt wird? Letztendlich wird es doch nur ein schwarzer Kasten, in dem man seine Blu-rays und Ladekabel reinstecken wird. Welche Erkenntnisse hofft man sich dadurch? Gibt es wirklich so viele Menschen, die das Aussehen einer Konsole ernsthaft als Argument in der Kaufentscheidung berücksichtigen?
Kein Argument, aber du stellst dir das ins Wohnzimmer und dann soll das auch halbwegs vernünftig aussehen, finde ich.
Ja, dezent also, sich bitte schön einfügen. Also ich möchte keinen
Riesenpenis irgendwie so rumstehen haben.
Ja, vor allem kein
wie
wild blinkendes, leuchtendes irgendwas in einer ganz abgefahrenen, so moderne Kunstrichtung. Also möchte ich da nicht drin mit unterm Fernseher stehen haben.
Ja, hört man ja oft, dass es diese elektrischen Geräte da, die Videospielkonsolen oder so, im Grunde immer nur ein schwarzer Kasten sind mit Anschlüssen, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite ein Auto ist auch immer ein Ding mit einem Lenkrad und zu viel Sitzen, dass er nach A nach B fährt oder von A nach B oder von B nach A wieder zurück, wie je nachdem, wo man gerade hin möchte. Und trotzdem, also ich weiß nicht, ich finde, das gehört einfach dazu, dass
ist
man...
Ist ja auch Teil des Designs.
Ja, und ich meine, man muss sagen, im Gegensatz zu vielleicht anderen Geräten so im Haus, finde ich, haben Konsolen doch durchaus immer auch ein interessantes Design.
Ja.
Also eben nicht, sie sind im Grunde halt nicht so ein Quader. Also ich meine, okay, jetzt hier die Wii U und die Wii, muss man sagen, das hat ja in dem Sinne, das ist ja fast kein Design.
Es ist aber im Grunde ein verpacktes, größeres
Box.
Laufwerk.
Das ist die schwarze Box, genau. Genau. Ja, das sieht aus wie ein externes DVD-Laufwerk. Aber so zumindest so die PlayStation und wenn man auf die Evolution anguckt, meine so die alte, die Fat Lady, ja, noch mit ihren ganzen Chrom-Elementen, die so ein bisschen aussah wie so
George Foreman-Grill.
Ja, genau. Oder die Xbox da mit ihrer geilen Taille. Ein bisschen weiblich aussieht.
Ja. Das hat schon was, wenn die rumstehen. Also,
ja, also ich gucke mir das...
Man will ja nicht zu abgefahren. Also ich möchte auch nicht zu
abgefahren. Bling, bling! Ja. Doch, so mit LEDs und so. Das ist ja jetzt bei Autos auch so in diese Tagfahr-LEDs. So was muss jetzt eine Konsole auch haben.
Aber ich bin froh, dass hier in Deutschland diese Unterbodenbeleuchtung zum Beispiel verboten ist. Ja.
Schade eigentlich. So eine unterbodenbeleuchtete Konsole wäre auch geil.
Ich schaue mir das maximal gern so in The Fast and the Furious an. Aber ich möchte das nicht im Straßenverkehr haben.
Das stimmt schon.
Nicht unter meinem Auto.
Aber natürlich, ich glaube nicht, dass jemand irgendwie die Kaufentscheidung daran abhängig macht. Bis auf Japaner, wo der Raum so klein ist, dass sie sich keine große Konsole kaufen können, weil die alte Xbox dem vermutlich die halbe Wohnung blockiert hat. Aber ansonsten, ich meine, jetzt einfach die Neugier.
Halt, man ist einfach neugierig halt einfach nur. Vor allem, wenn sie anscheinend so ein blödes Geheimnis drum machen.
Ja, ich meine, wenn es kein
selbst
Ding,
wenn's
nur ein Kasten ist, dann können sie ihn ja zeigen.
Ja, also eben. Und selbst wenn er dann halt einfach in, oder ich weiß, was Sony mit der nächsten Receiver und Playerline irgendwie für ein Design anfängt, dass es sich da halt, wenn es da sich da schön reinpasst, ist doch in Ordnung. Ja. Aber wo, also ich finde keinen Grund für diese Geheimniskrämerei, außer das Design ist vielleicht noch nicht fertig.
Das ist noch nicht fertig, ja. Ich denke mal, das ist der Grund. Das ist noch nicht wirklich Finales.
Und es ist einfach nur Neugier. Also
oder irgendwas anderes. Ich meine, es gab ja so Gerüchte, dass da, als die PlayStation 4 Pressekonferenz war, davor so eine Schilder im Eingangsbereich waren, so von wegen, nicht fotografieren, das ist noch nicht die finale Hardware und ähnliches. Und das so klang, als ob sich das auf die PlayStation 4 Konsolen bezog und die dann nicht gezeigt worden sind. Aber man weiß es nicht. Aber es ist einfach, glaube ich, nur Neugierde. So, und dann noch eine Frage. Glaubt ihr, dass PlayStation Plus auch auf der PS4 erhältlich sein wird? Über Gaikai alte PS3-Spiele kostenlos spielen.
Hatten sie das nicht schon gesagt, dass zumindest also, Plus auf jeden Fall weitergeführt wird? Also
Plus ist so Plus erfolgreich und Plus ist so ein geiles Pro-Argument für PlayStation, dass es auf jeden Fall da bleibt. Und ich denke mal halt auch, dass man eben bei Plus auch immer einen Zugriff haben wird auf eine super große Instant-Game-Library mit alten Spielen, die über Streaming gemacht werden. Weil natürlich, glaube ich, so die ersten 1, 2, 3 Monate auf der PlayStation 4 kannst du bei Plus noch wenig anbieten. das muss man ja sagen, bei der Vita ja auch, 6 Monate quasi. Und dann hat dann erst Plus angefangen und meine Plus führt natürlich bei der Vita ein bisschen dazu, dass ich wirklich auch, das ist ein Teufelskreis, auf jemand kein Spiel mehr kauft, weil man wirklich fast damit rechnen kann, dass es irgendwann bei Plus mit drin ist.
Ich denke mal, die ersten Sachen, die es bei Plus geben, sind höchstens Rabatte, weil ich meine, die haben da ja doch relativ viele Download-Titel mit im Programm, wo sie halt diese dann halt vergünstigt bringen können oder selbst wir haben es ja schon jetzt schon das PS3 und wenn da ein neues Spiel erscheint, das auch am Release Day im Laden auch im Store erhältlich ist, wie gesagt, Bioshock, du kannst Defiance, du kannst auch vorbestellen. Also kann wenn nicht mehr, also kostenlos wird es die Spiele noch nicht geben, aber du wirst sicherlich irgendwie Rabatte kriegen.
Ich denke mal, wie gesagt, sie werden irgendwas mit Geica und Streaming machen und da ist dann der Schlüssel, dass du dann halt wirklich so von vornherein sagen kannst, selbst auch so viele niedrige Bandbreiten, vielleicht PS1-Spiele hier, so irgendwie hast du 20 PS1-Spiele, die sofort alle spielen kannst.
PS1 und PS2 sicherlich, ich meine, da ist die Emulation fertig. Ja. Also.
So, zum Schluss hat der Thomas noch eine hypothetische Frage. Angenommen, ihr hättet eine Zeitmaschine und unendlich viel Geld zur Verfügung, gibt es ein Spiel, das so beschämend schlecht gewesen ist, dass ihr in die Vergangenheit reisen würdet, um dessen Entwicklung zu verhindern bzw. zu retten? Für mich ist es zum Beispiel Gothic 4 gewesen. Bei der Frage finde ich 2 Punkte interessant. A, scheiße, ich hätte auch Gothic 4 gesagt. Und zweitens, wenn ich eine Zeitmaschine und unendlich viel Geld habe, dann wüsste ich 1000 andere Sachen, die ich machen würde, als in die Vergangenheit zu reisen, um Spieleentwicklung kaputt zu machen.
Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann wäre ich jetzt schon zu diesem Zeitpunkt gereist und hätte die Zeitmaschine abgestellt, damit ich sie jetzt schon habe.
Und so beginnen Paradoxen.
Irgendwie hätte ich deine Mutter umgebracht. Also erstmal finde ich, dass man, wenn man eine Zeitmaschine hat, braucht man nicht unendlich viel Geld.
Das kannst du dann ergaunern. Genau,
das kann man sich ja wohl ergaunern. Also,
Und sei es einfach nur mit einer gottverdammten Zeitung. Oder einem Sporteimer.
Brauche ich gar nicht. Ich brauche keinen Sporteimer nach. Ich reise jetzt in die Vergangenheit, ins Jahr 1999, kaufe mir für $1000 Apple-Aktien und fahre wieder zurück und löse die heute ein.
Oder ich hole mir die Lottozahlen und dann...
Ja, oder... Ja.
Tja.
Siehste.
Also ich hätte Besseres zu tun, als irgendwem eine Klatsche zu verpassen wegen dem Spiel.
Ja, wie gesagt, und es ist auch wirklich so, bis auf so, also Gothic 4 war bei mir auch sowas halt, weil auch so heiß geliebt und dann mit anderen Entwicklern, die das so völlig fistfucken, das Spiel, das ist schon wirklich ein Ausnahmespiel gewesen. Arcania oder wie das da hieß da. Aber ich ansonsten... Ich
gerade sehe, Tony Hawk Ride wäre auch sowas.
Ja, aber ich finde auch, das Aggressionspotenzial, also ich würde zum Beispiel lieber in die Vergangenheit fahren und Sam Mendes umbringen, der Skyfall gemacht hat, weil das ist mir, auf dem bin ich viel, ja, und Kate Winslet auch noch zusammen war, das ist noch ein Grund, ihn umzubringen, aber, also, weiß nicht, ich finde so bei Spielen, ich würde niemals sagen, dass ich jetzt die Zeitmaschine nutzen würde, um die Alien Colonial Marines Leute umzubringen, weil ich so sauer bin ich auf die gar nicht. Also ich
auch, ist so.
So schlechte Spiele, mein Gott, kann mal sein.
Die kriegen es ausbezahlt mit dem Verkaufszahlen.
Eben, genau. Oder Randy Pitchford umbringen, nur weil er Duke Nukem Forever rausgebracht hat. Ja, also die Reste.
Randy Pitchford wäre schon so.
Ja, gut. Den kann man aus anderen Gründen umbringen.
Oh, you kill me, that's awesome.
So. Tim Viertel hat noch eine kurze Frage. Meint ihr, dass es erscheint nochmal ein Monster Hunter für die PlayStation Vita? Oder jemals, irgendwie, irgendwann, irgendwo? Weil ich würde das Teil gerne nochmal benutzen. Ihr wisst ja, was ich meine. Kann ich nur sagen, hol dir Persona 4 Golden, das ist richtig geil. Ansonsten ein Monster Hunter auf der Vita, auf alle Fälle in den nächsten 1, 2 Jahren nicht, weil erstmal Capcom da einen Exklusivdeal mit Nintendo hat. Und zum anderen, weil Capcom sich da auch nach der Verbreitung richtet. Und auf der PlayStation Portable war das ja ein Riesenerfolg, aber die ist in Japan ja auch riesig verbreitet. Und es gibt einfach noch zu wenig Vitas im Markt, als dass man da irgendwie ein neues Monster Hunter machen wird. Und ein deutliches Zeichen ist ja, dass Monster Hunter 4 exklusiv für ein 3DS erstmal erscheint. Also da würde ich sagen, ist klar, dass es erstmal in absehbarer Zeit kein Monster Hunter für die Vita gibt. So.
Na, wer weiß. Mein Resident Evil Revelations war auch mal 3DS exklusiv.
Ja, und ist jetzt... Ja, aber kommt er auf die großen Konsolen. Kommt er nicht auf die Vita. Also... Da muss man, auf die Exklusivität muss man wirklich sehr viel Bock haben, so auf Vita. Oder halt eben so ein Spiel wie Persona 4, was halt schon auf der PlayStation 2 ja schon erschienen ist. Und, was aber trotzdem nochmal gut konvertiert worden ist. Es ist nicht nur einfach so eine billige Portierung oder so, sondern sind schon ein paar grafische Feinheiten aufgehübscht worden. Plus natürlich ist es eben auch angepasst worden an 16:9. Altes Spiel war 4:3. Ja, mein lieber Jan, also. Ja.
Klingt interessant, aber. Wenn ich sehe, was ich da für Spiele rumliegen habe, das halte ich mir nicht auch noch auf.
Fährst du auch nicht so lange S-Bahn wie ich.
Das stimmt.
So, Jungs, jetzt geht's ans Eiersuchen. Wir verabschieden uns jetzt von euch. Wir wünschen euch tolle Osterfeiertage. Ich meine, jetzt hat jeder genug Zeit. Wir werden hier, ich habe genug Zeit, Bioshock durchzuspielen, dann endlich in Ni no Kuni weiterzuspielen. und mehr kommt ja nicht in den nächsten Monaten. Und ja, genau, nächste Woche dann, denke ich mal, können wir wieder uns hier alle eintrudeln und dann vielleicht nochmal ein bisschen Vorspiele nachlegen. Auf alle Fälle bestimmt zu dem lustigen Army of Two, Devil's Cartel. Und vielleicht auch nochmal Lego City Undercover und vielleicht auch nochmal The Great Gianna Sisters.
Defiance vielleicht noch.
Defiance vielleicht noch, falls es mal hierher kommt. Und es wird nicht langweilig. Und wer weiß, was nächste Woche noch oder in den nächsten Tagen noch so für Meldungen nachgereicht kommen. Immerhin befinden wir uns jetzt in dieser Zeit, wenige Wochen vor der E3, also 8 Wochen, wo, wenn Microsoft noch was zeigen will, es langsam machen müsste. Ja. Sonst guckt nämlich keiner mehr hin. Ja.
Was würde jetzt eigentlich mit der Welt passieren, wenn Microsoft nichts zeigt und auf der E3 auch nichts zeigt?
Sie würde sich weiterdrehen.
Echt?
Ja. Ja. Und bei Sony würden die Sektkorken knallen. Die würden dann schon mal die Pre-Order-Seite, ne, ist ja, brauchst du ja nicht, man kann es ja schon bei Amazon, glaube ich, vorbestellen, die PlayStation 4. So ohne Preis und so, aber so nach dem Motto so, ja, ich könnte es mir vorstellen, sie zu kaufen.
Sagt Bescheid, wenn sie
da ist. Ja, genau. Gut, also wir wünschen euch ganz tolle, frohe, super, mega geile Ostern.
Entspannt, nur mit guten Spielen.
Ja, also zum Beispiel so mit Bioshock. Und dann hören wir uns alle wieder nächsten Freitag zur 184. Ausgabe des Area Games Cars. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Das war der Jan, der sagt immer so Ciao.
Area Games Cast, diese ganze Kickstarter-Scheiß live von den Frontlinien.
Warum seht ihr aus wie Menschen, quatschen aber wie Idioten? Machst du das mit dem Gyrosensor oder?
Das mache ich mit dem Gyrosensor. Das mache ich mit dem Dönerstick.
Mein Name ist Johannes Kuhn und ich empfehle dieses Jahr bei Nori Domain. Das ist für mich sowas wie Borderlands, nur halt ganz anders.
Täglich zweimal auf Area Games gehen, mindestens, also eigentlich stündlich, nicht zu verpassen.
Wow. Bam, bam, bam. wow. Bam, bam, bam.
Wie geil ist das denn? Yeah. Ja,
aber schon da. Wieder.
Yeah.
Ja, aber schon da.
Wieder.
Yeah.
Ja, aber schon da. Wieder.